Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 202. Heute sprechen wir über SmackDown, über die Geschichte, über die wichtigsten Momente, die wichtigsten Wrestler und auch vielleicht, naja, über die nicht ganz so guten Seiten von WWE SmackDown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind heute mal wieder zwei Kameraden hier an meiner Seite. Auf der einen Seite der Lieblings-Ex-YouTuber und, Bobby Ganz, Ilja Schreier vom Dienst, der Kai, guten Tag.
Guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist der Mann, der die Spiele aus der letzten Reihe bekannt macht, der Christian Dürre von Computec. Schönen guten Tag.
Hallo, was für eine schöne Einleitung, Olaf. Habe jetzt nicht mit gerechnet.
Ja, siehst du mal, so unauffällig bringe ich hier den Plug unter, weißt
ja,
du?
Ja, neue Folge draußen auf pcgames.de und auf YouTube, pcgames-Kanal. Unbedingt angucken.
Genau, genug der Werbung hier. Mein Gott.
Wir haben den Hattrick. Wir sind für Werbetreibende nicht geeignet, hat uns YouTube eingestuft. Ja. Das ist ja alle drei Folgen. Finde ich sehr lustig.
Was ein Zufall.
Das ist echt die Qualität, die ihr da abliefert.
Ja, natürlich.
Von unseren Steuergeldern.
Danke, Merkel.
Genau, danke, Merkel, danke, Seehofer. Wir legen erstmal los, wie immer, mit dem Housekeeping. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt da draußen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kommentare gerne bei YouTube drunter posten und da vor allem auch gerne Fragen schreiben. Hier, dieser Podcast ist eigentlich auch so ein bisschen auf Anraten eins von euch da auf uns zugekommen, weil der Spielverderber hatte geschrieben, wollt ihr nicht was zu SmackDown machen? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee, weil diese Woche war ja SmackDown 1000 und warum dann nicht auch mal über SmackDown selber sprechen? Wir haben schon mal so einen Raw-Recap gemacht, warum dann nicht auch mal hier die blaue Brand mit so einer kleinen Geschichtsstunde bedenken? Das fand ich gut, deswegen haben wir das Programm umgestellt und das passt ja dann auch ganz gut. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es Patreon und Steady auch da. Ja, da kann ich ganz kurz mal an den Kai weitergeben. Kai, wir haben da ja auch eine kleine Review zu SmackDown 1000 aufgenommen, oder?
Das stimmt. Also jetzt ganz frisch rausgekommen zur 1000. Episode. Also wenn ihr wissen wollt, wie wir das fanden, was da so alles passiert ist, auf jeden Fall gerne bei Patreon und oder Steady vorbeischauen.
Genau das. Ja, ansonsten
wenn wie eklig, ey, ihr beendet schon einander die Sätze.
Einfach geile Typen.
Oh. Ihr seid so oft zusammen, Freunde.
Ja, das war jetzt auch innerhalb von einer Woche dreimal, also von daher dann reicht auch langsam. ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Bewertet uns bei iTunes, bei Facebook und folgt uns einfach und teilt die Sachen, die wir hier machen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier sagen können. Also wenn euch das hier gefällt, dann teilt gerne bei Facebook unsere Beiträge, bei Twitter und so weiter und so fort. Sagt, dass unser Podcast cool ist zu euren Freunden und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr gehört, als das ohnehin schon passiert. Und damit ohne lange Umschweife würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen über SmackDown plaudern. SmackDown zum ersten Mal auf Sendung gegangen am 29. April 1999 auf UPN. Der Name SmackDown geht natürlich zurück auf die Catchphrases von The Rock, kennen wir alle, ne? Laser SmackDown und solche Geschichten. Damals sah aber SmackDown natürlich noch komplett anders aus, als das heute so der Fall ist. Ne? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Wer will zuerst? Chris, weißt du noch, wie das Ding damals aussah?
Boah, war das nicht diese... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, diese Röhre? Hat Rhino da nicht mal Chris Jericho durchgeworfen?
Genau, das war nämlich der Punkt, wo sie dann ein neues Set bekommen haben, dann ein Jahr oder zwei Jahre später.
Ah, okay. Ich erinnere mich halt an nicht so viel aus der frühen Phase. Ich weiß nur, dass der Nachbarsjunge und ich das immer ausgenutzt haben, wenn unsere Eltern mal nicht da waren. Dann, keine Ahnung, habe ich bei dem gepennt oder so und dann haben wir uns heimlich SmackDown angeguckt.
Es war damals tatsächlich so, dass du, das waren so Ovale quasi, die so den Entrance beschrieben haben. Und auch der Titantron war damals auch quasi so ein Ei eigentlich, der neben dem Aufgang quasi gewesen ist. Ich kann mich davon deswegen noch dran erinnern, das ist mir erst jetzt wieder so bewusst geworden, als ich Bilder davon gesehen habe, weil in irgendeinem SmackDown vs. Raw-Spiel gab es diesen Entrance auch. Und
genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Also, weil ich das Ding, sorry, wenn ich jetzt reingrätsche, nur daher kenne. Also klar, man hat das später aus in Videos oder sowas gesehen. Aber daher kannte ich auch diese Stage, weil du die nämlich bei irgendeinem SmackDown vs. Raw oder sowas, oder keine Ahnung, was davor war, irgendwie Just Bring It oder irgendwie wie das Ding da hieß, oder Here Comes the Pain oder so. Auf jeden Fall war da irgendwo da die Stage dabei und genau daher kenne ich die nämlich auch.
Ja, Also es gab ja die frühen Videospielableger, die hatten ja dann erstmal nur diese, also nur die Entrance-Videos quasi im Hintergrund und dann da, davor traten dann die Wrestler auf und dann gab es dann irgendwann, als dann die Stages da waren, gab es auch diese Geschichte mit dem runden Aufgang und solche Geschichten. Und danach, weil das.
Aber Moment, Moment. Bei No Mercy müsste es aber auch schon, dass man den Stages und so gegeben haben.
Ich habe No Mercy nie so wirklich gespielt.
Was?
Ja, ich weiß.
Was ist das für ein N64?
Ja.
Das habe ich sogar hier neben mir stehen.
Ich war nie ein Nintendo-Mensch, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das zwar irgendwie so immer so ein bisschen mitbekommen, aber die sind tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich habe auch keinen Kumpel im Freundeskreis gehabt, der einen N64 gehabt hat, sondern die hatten alle Playstations. Das ist eine traurige Kindheit.
Ja, obwohl bei dir. Trauriges Studium?
Ja. Also, wann kam No Mercy raus?
No Mercy müsste 2000 gewesen sein. Ja, 99 kam WrestleMania 2000, glaube ich. Oder kam das 2000 und No Mercy 2001? Ich weiß es nicht mehr.
Kannst du mir dieses WCW irgendwas Revenge oder so ein Kram?
NWO Revenge, ja, das war auch geil.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Das sind die zwei, glaube ich, mit meinem meist gehyptesten, ne?
Ja.
So, kleiner Ausritt in die Videospielhistorie. Ich muss dazu aber sagen, dass wir damals habe ich nur für PlayStation-Magazine gearbeitet und da gab es kein Nintendo-Magazin, bei dem wir gearbeitet haben. Ich habe nur PlayStation und PC damals gespielt. Machst du nix. Auf jeden Fall, wie Chris gerade gesagt hat, dann gab es ja dann wirklich diese Geschichte mit dem Gore von Rhino gegen Chris Jericho und dann war dieser erste Aufgang hinüber. Das war 2001, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wo das Ding dann kaputt gegangen ist. Und danach gab es die Faust. Also die ich glaube, die verbinden auch alle noch ganz, ganz stark mit SmackDown, oder? Kai, kennst du die Faust?
Ja klar, die Faust kennt jeder. Faust ist das legendäre Ding und weiß nicht, das ist aber auch so, das ist halt so ein krasses Bild, dass das wirklich auch jeder kennt, wie du gesagt hast, das verbindet irgendwie jeder, der gesagt hat, so ja, SmackDown, dann hast du direkt diesen Titantron mit der Faust oder so im Kopf. Und ich finde, das ist auch bis heute noch die geilste Stage irgendwie. Weil also vielleicht ist er so ein bisschen einfach so romantisiert durch dieses, oh ja, SmackDown und die Faust. Aber ich weiß noch, wie auch damals, als dieser Brandsplit kam und dann am Ende von dem Intro auch diese SmackDown-Faust war, wo alle gesagt haben, oh, vielleicht kommst du zurück und sowas. So ganz dumme Mutmaßungen. Also die ist schon sehr stark beliebt bei den Leuten.
Die hat halt einfach einen extrem guten Wiedererkennungswert, ne? Also das ist, glaube ich, das, was es wahrscheinlich am besten beschreibt, ne? Also, weißt du, das vergisst man eben nicht. Ich habe gerade auch, bevor wir hier angefangen haben mit Podcast, ich war ja 2004, war ich ja drüben in den USA bei WrestleMania 20. Und da gibt's auch Fotos, die ich gemacht habe, auch mit, wo ich dann auch quasi so mit Hintergrundbild die Faust gehabt habe. So, also es war eben auch cool. Und da wollte ich auch ein Foto von haben, weil ich gedacht habe, so wenn ich schon mal hier bin, hätte ich gerne ein Foto mit der Smackdown-Faust. Und das hat dann eben auch damals die Show ausgemacht. Ausmachen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Was macht denn für euch SmackDown eigentlich aus? Also wir wollen hier gar nicht so den mega chronologischen Abriss der SmackDown-Geschichte machen, sondern wollen einfach so ein bisschen drüber plaudern. Also was macht für dich SmackDown aus, Chris? Und wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre geändert?
SmackDown macht für mich so das attraktivere Wrestling aus in der WWE, würde ich beinahe sagen. Also das ist halt über Jahre so gewachsen. Über verschiedene Phasen. Also natürlich die SmackDown-Six haben das stark geprägt und dann aber auch hinterher andere Leute, die da waren, dann halt ein junger John Cena, ein Kalito oder sowas. Das war schon cool und auch so schwache Phasen von SmackDown, das war irgendwie, die Show hat sich immer so so selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen, wenn Raw dann irgendwie Stars abgezogen hatte oder so, weil das immer die A-Show war, dann kam halt so die Phase hier mit King Booker und so, mit Finlay, der auf einmal seinen zweiten Frühling hatte und Regal und Batista war noch dabei. Bobby Lashley hat damals tatsächlich für mich funktioniert. ich weiß nicht, ich mag die Show einfach lieber. Und auch coole Angles, so mit Edge dann über die Jahre und der Taker, der dann hinterher ja quasi Mr. SmackDown noch irgendwie war. Ach, SmackDown. Ach.
Kai, wie ist das bei dir?
Also auf jeden Fall ist mal die Farbe blau. So, weil ich finde, das ist wirklich diese Trennung zwischen Raw, Rot, SmackDown, Blau. Und ja, gerade so diese Namen, die Chris genannt hat, fand ich auch sehr stark. Weil du hattest irgendwie diese Zeit, da hattest du viel mit Edge und Taker. Du hattest ja auch wirklich große Fäden zwischen den beiden. Dann auch ein John Cena oder ein bisschen früher ein Eddie Guerrero, Chris Benoit. Dann später auch ein Rey Mysterio oder ein Randy Orton. Also irgendwie die gemachten Stars, sag ich mal, die waren dann schon bei Raw, außer jetzt vielleicht der Undertaker. Und so alle, wo du gedacht hast, mal gucken, so die beweisen sich jetzt und sind jetzt zu großen Stars bei SmackDown herangewachsen. Und dadurch hast du wirklich auch so ein paar gewisse Leute, die du so stark mit SmackDown irgendwie verbindest. Und ganz stark bei mir, was mich auch letztens wieder verwirrt hat, als wir Match of the Week geguckt haben, für mich gehört der World Heavyweight Title zu SmackDown.
Ja.
Und es gab ja irgendwann mal eine Zeit, da war nämlich der WWE Championship bei SmackDown und der andere bei Raw. Und das hat mich immer verwirrt, auch so in den Spielen. Ich war so, hä, das passt doch gar nicht, wieso das denn? Also für mich ist wieder dieser ganz normal goldene Gürtel, den verbinde ich so stark mit SmackDown wie wenig anderes.
Chris, bei dir genauso.
Ja, auf jeden Fall. Der World Heavyweight Title gehört zu SmackDown. WWE Championship zu Raw, dann können sie dieses hässliche, rote Kack-Ding mit bescheuertem Namen dann auch ablösen, was sowieso keinen Wert hat.
Der Universal, ja, der ist, was ich weiß gar nicht, ob der gar keinen Wert hat, aber ich glaube, der ist ja auch so ein bisschen verflucht, ne, einfach so.
Oh, ohne Witz, da hast du halt so richtig dieses Meeting vor Augen, wie sie dann einen zweiten Titel da kreieren müssen. What's bigger than the world? The universe? Oh, und dann klatschen alle.
So Frauen weinen, kriegen ihre Kinder, benennen die nach dem Universe.
Furchtbar.
Ja, ich verstehe auch wirklich nicht, warum aussieht, man nicht das Ding zurückgebracht hat, also einfach den World Heavyweight. Weil das ist ja ein Ding mit Historie, also nicht so ein
ja, eben.
Rotes Etwas, Kackding.
Scheiß Raw, Mann.
Du hast gerade die SmackDown 6 angesprochen. Also mir geht's übrigens auch genauso. Also für mich war auch immer SmackDown so die Wrestling-Brand und Raw so ein bisschen die Larger-than-Life-Brand. Also da sind dann die Leute hingekommen, die wirklich dann schon so Ikonen gewesen sind, um jetzt mal ein bisschen sehr hoch zu greifen, aber die einfach auch schon so diese absoluten Stars gewesen sind, während bei SmackDown einfach eher das Wrestling im Vordergrund gestanden hat und auch der Aufbau neuer Talente da auch im Vordergrund gestanden hat und teilweise eben dann auch, ja, ne, speziell dann auch beim Roster-Split, der ja dann auch eine ganz starke Konsequenz für SmackDown gehabt hat, fast noch stärker als für Raw, weil Raw hat man ja da wirklich teils ja, sehr sanft gebettet, um es einfach mal auszudrücken. Aber bei SmackDown hat man teilweise wirklich das Gefühl gehabt, so, ja, okay, jetzt macht mal hier, ne, und guck mal, wie es damit läuft. Aber die SmackDown 6 sind, glaube ich, ein Stichwort, was SmackDown ja gerade in der Anfangsphase für viele von uns extrem geprägt hat. Ne? Das war dann wirklich so in dieser Phase, als dann der erste Brandsplit aufgekommen ist, 2002, also gefolgt an den Monday Night War, als der quasi zu Ende war, wo man nicht mehr genau wusste, wohin jetzt mit dem ganzen Talent. Und da auch wieder sehr interessant, zur damaligen Zeit war ja Paul Heyman der SmackDown-Writer, Lead-Writer und war da auch noch für das Talent verantwortlich. Ne? Dazu noch ein Dave Lagana, Bruce Pritchard war damals noch eben mit dabei, ein Taz war natürlich dann auch noch als Kommentator mit dabei. Also Leute, die da auch durchaus in der Lage sind, wirklich kleineres Talent irgendwie zu pushen. Und die SmackDown 6, wenn wir daran zurückdenken, wir haben gerade schon ein paar Namen hier gehört. Ne? Es ist Chris Benoit, es war natürlich Kurt Angle, es sind Edge, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero und, wie habe ich vergessen, Rey Mysterio. Ne? Das sind, oder? Das waren, glaube ich, die 6, die ich jetzt aufgezählt habe.
Müssten es gewesen sein, ja.
Und ich finde, damals auf dem Papier klang das irgendwie so ganz nett. Aber was dann da rausgekommen ist, das war natürlich dann einfach sensationell, weil man quasi um diese Leute wirklich die ganzen Shows gestrickt hat und damit auch Stars aufgebaut hat. Ne? Also zum Beispiel jemand wie John Cena hätte nicht so eingeschlagen, wie er es am Anfang getan hat, wenn nicht ein Kurt Angle dabei gewesen wäre. Ne? Auch ein Rey Mysterio. Eigentlich, das ist mal eine gute Quizfrage hier für den Kai. Kai, kannst du dich noch daran erinnern, als Rey Mysterio bei SmackDown debütiert ist, was auch ein sehr, sehr cooler Moment in der Geschichte gewesen ist?
Nee, jetzt so spontan nicht.
Das ist auch fies. Ich habe es natürlich vorher nachgeguckt. Da gab es ein Cage-Match. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau gegen wen, aber es gab ein Cage-Match und Rey Mysterio klettert dann auf den Käfig und taucht auf die unten oder springt auf die unten stehenden Gegner ab. Unten standen dann die Un-Americans in Form von Lance Storm und Christian und zuvor gab es eben dann ein Cage-Match zwischen Edge und Chris Jericho und Rey Mysterio hat dann hier seinen alten Kumpel Edge gerettet, der den Un-Americans hier zum Opfer gefallen ist. Und das war schon mal eine coole Art und Weise, wie man dann so ein Debüt feiern kann. Zurück zu den SmackDown 6. wie gesagt, das waren Wrestler, die dann auch einfach herausragende Match-Serien bestritten haben. Ne? Also egal, ob es jetzt ein Angle gegen einen Chris Benoit ist, die dann wirklich auch im späteren Verlauf auch um den Champion-Titel da gefädelt haben. Angle gegen Rey Mysterio haben wir, glaube ich, auch schon im Match of the Week besprochen. Weil Eddie Guerrero gegen Chris Benoit sind immer Klassiker. Im Speziellen muss man hier aber, glaube ich, auch die Tag-Team-Matches nennen, die es da ja gegeben hat. Da gab es ja dann ein Tag-Team-Turnier und diese drei Tag-Teams, die dann dabei rausgekommen sind, also Kurt Angle, Chris Benoit, Rey Mysterio und Edge und eben die Guerreros, die haben ja da mal die Hütte abgerissen. Und da gebe ich jetzt mal an Chris weiter, weil ich glaube, der kann sich da auch noch sehr gut dran erinnern.
Es geht so. Das ist alles so lange her. Ich muss das tatsächlich noch mal alles gucken, aber wir hatten ja auch schon mal über das Match of the Week gesprochen. Ich glaube, was war es, beim SummerSlam, das Tag-Team-Match zwischen den Teams. Eigentlich kann man sich halt alles angucken, egal in welcher Gruppierung, in welcher Form. Immer wenn von diesen sechs Leute aufeinander getroffen sind im Ring, das waren halt absolute Showstealer, mindestens, und oftmals auch echte Klassiker. Das hat einfach, das war so ein richtig frischer Wind bei SmackDown. Das hat diese ganze Show getragen und diese Tag-Matches, was da teilweise passiert ist, was das für eine Action war, was für Sequenzen da aufeinander gefolgt sind. Und wie sie aber auch gleichzeitig mit ihren jeweiligen, mit ihrem Charakter gespielt haben, die Wrestler, das ist unfassbar gut. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mich vielleicht nicht mehr an alles erinnern, aber ich habe richtig Bock, das jetzt nochmal zu schauen.
Da gibt's ja mehrere richtig geile Matches. Was diesen Three-Way, den du gemeint hast, der war, meine ich, bei der Survivor Series?
Oder bei der Series, kann auch sein, ja.
Meine ich. Und ich glaube, es gab dann dieses, was bis heute als eines der besten Tag-Team-Matches in der WWE-Geschichte beschrieben wird, weil, glaube ich, bei No Mercy 2002, das waren dann Benoit und Angle gegen Edge und Rey Mysterio, meine ich, war das. Ich bin mir nicht 1000% sicher, aber ich meine, so ist es gewesen. Aber diese sechs haben auf jeden Fall erstmal ganz massiv das Bild von SmackDown geprägt und um die herum konnte man da wirklich eine Show aufbauen und das war gerade in der Anfangsphase dieses Brandsplits extrem wichtig, einfach auch um sich dann abzusetzen und um zugleich so ein Backbone zu haben, wie nennt man das denn, so eine Säule quasi zu haben, auf der du aufbauen kannst und da drumherum kannst du dann bauen. Das ist ja nicht nur bei einer Show, sondern auch bei Wrestling Promotions ja generell extrem wichtig und wir haben gerade so das Stichwort hier Character fallen lassen. Und das ist jetzt ein bisschen improvisiert, weil ich habe es nicht auf das Handout geschrieben, aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Ich finde es auch interessant, wenn man sich mal so anschaut, welchen Verlauf dann teilweise die Charaktere genommen haben. Also zum Beispiel mit Eddie Guerrero, als er am Anfang bei SmackDown kam, war er ja nicht gerade der I lie, I cheat, I steal Eddie Guerrero, ne, der Cheat to Win Eddie Guerrero, hat sich ja dann in eine komplett andere Richtung entwickelt. Batista muss man auch da zum Beispiel mit reinwerfen, was die aus dem bei SmackDown gemacht haben. Der ist ja da debütiert als Deacon Batista.
So einfach nur schlimm.
Kai, erinnere dich mal dran. Wie sah der damals aus? Also ich meine, heute kennt man Batista so als den Schurken aus irgendwelchen Bond-Filmen, als, wie heißt der nochmal, aus Guardians of the Drax? Guardians of the Galaxy Drax?
Drax the Destroyer.
Genau, Entschuldigung.
Ah ja, meine Entschuldigung, Güte, ich lese Comics. Oh, ich bin so cool.
Tu ich doch gar nicht.
Ja, ich meine Chris.
Keiner als dir so.
Alter. Also, der heißt Drax the Destroyer.
Ja, ist auch so. Also auf jeden Fall. Und er hat nicht in irgendwelchen Bond-Film mitgespielt, sondern nur in einem. Und der war scheiße.
Fand ich auch. Also, obwohl Batista und hier Christoph Waltz dabei war, trotzdem nicht so gut. Ja. Egal. Deacon Batista. Ich fand, das sah mal ein bisschen so aus wie dieser böse Sowicht aus Ich einfach unverbesserlich. Wenn ihr den vor Augen habt, aber vielleicht noch nicht, weil ihr einfach zu alt seid. Der hat auch so eine Glatze, ja, so eine komische spitze Nase und so. Und so sah irgendwie Deacon Batista auch ein bisschen aus, bis er dann zu The Animal wurde, was wir dann bis zu einem gewissen Punkt in seiner Karriere auch immer sehr gemocht und geliebt haben. Und auch gerade die, also ich weiß auch noch, so ein Batista hat auch, glaube ich, sehr viel für so den, oder so in meinem Kopf zumindest für diesen Smackdown-Hype getan, gerade so unter den Freunden oder sowas. Weil damals, auch so am Schulhof, es kannte wirklich, jeder kannte den Namen Batista Bomb. Und sogar hier diese, also es war auch sogar so, dass Raw war schwerer zu gucken, weil das lief irgendwie auf Tele5 dann teilweise zu der Zeit, wo ich es geguckt habe. Wann war das irgendwie? 2-4, sagen wir mal so Start 2-4 irgendwie um den Dreh.
Ist Raw überhaupt nicht drauf gelaufen? Fest.
Und Raw lief irgendwann mal auf Tele5, aber um 2 Uhr nachts. Und SmackDown lief ja meines Wissens nach eigentlich immer entweder freitags oder samstags irgendwie auf DSF oder Sport 1, wie der Kram hieß. Und schon allein dadurch konnte man das besser gucken. Und deswegen hatte ich auch immer so eher diesen Bezug zu SmackDown und auch gerade so Batista oder sowas oder auch dieses Batista Ram Stereo Tag Team. Das hat mich halt unfassbar abgeholt damals. So, ich fand, das waren so die coolsten schlechthin. Und deswegen mochte ich Batista auch immer. Und dieses Comeback, was das jetzt vor ein paar Jahren gab, hat das Ganze so ein bisschen verwässert, sage ich jetzt mal.
Ja, also Batista ist, das war so 2007, 2008 rum, oder? Dieses Rey Mysterio Batista Tag Team, oder? 2008?
Ja, 2009? Irgendwie so. Das war auch mit dieser M&M-Feder oder so ein Kram. Nee,
das war schon früher, das Tag Team.
Ja, das war doch nach Eddie Guerreros Tod.
Ja, und Eddie's war ja 2006, also muss es ja irgendwie 2007 gewesen sein.
Ja.
War das echt erst so spät?
Also, nee, Eddie's Tod war 2005.
Ja.
Ja, irgendwie so um den Dreh. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich meine, es müsste so 2007 gewesen sein, aber ist auch jetzt nicht so gravierend. Auf jeden Fall, Batista natürlich auch eine der absolut tragenden Säulen damals bei SmackDown. Wie Kai schon gesagt hat, natürlich auch ein extrem hoher Wiedererkennungswert. Ne, und ist auch einer von den Leuten, die dann auch wirklich SmackDown getragen haben. Und da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Wir kommen gleich nochmal zu den unserer Meinung nach wichtigsten Wrestler hier bei SmackDown. Aber da haben ja, wie gesagt, auch viele einfach den Durchbruch geschafft. Ein John Cena ist da zu nennen. Wir haben auch einen Rey Mysterio gerade klar schon genannt, einen Batista, einen Randy Orton, also viele haben da ja wirklich auch ihre Rolle gefunden, die sie dann da einnehmen sollten.
Mr. Kennedy.
Den hatte ich auch extrem mit SmackDown verbunden damals.
Ja, der und auch MVP.
Ja,
das war ja MVP so eine und Matt Hardy,
diese Fehde, fand
ja,
ich.
Ja, ja, das war super, wo sie sich gegenseitig immer übertreffen wollten in irgendwelchen Sportarten und so.
Football
ja.
werfen und so. Ich glaube aber, wenn ich jetzt so daran denke, finde ich das super cool. Aber ich glaube, wenn wir das heute sehen, wird das Interview da sagen, so, oh, ist das scheiße und langweilig und sowas.
Wahrscheinlich.
Also, weil ich MVP gegen Matt Hardy, das war auch schon krasser Trash, diese Fehde, wo die da irgendwie dann diesen Dreier-Shootout hatten und dann irgendwie den Football durch diesen Autoreifen geworfen haben und sowas. Also da war auch schon wirklich sehr viel Müll bei, aber ich war großer Fan.
Ja, ich weiß auch noch, wie MVP debütiert ist. Das, war das nicht auch irgendwie bei Armageddon 2007 oder so gegen Kane?
Ja, aber hatten die doch nicht dann irgendwann dieses Inferno-Match und sowas?
Ja, das war dieses Inferno-Match, glaube ich, ne? War
das extra? Debüt?
Ich weiß es nicht. Es war sein erstes Pay-Per-View-Match.
Ja, aber extra für MVP diesen dummen Tunnel da aufgebaut haben, wo der rausgekommen ist. Das
fand ich mal richtig geil, muss ich mal sagen.
Also ich mochte sein Entrance mega. Also ich fand den richtig cool damals.
Und wo seine Botze gebrannt hat. Ich mochte aber auch die Fehde von Kennedy gegen den Taker. Der hat zwar eigentlich nur auf die Fresse gekriegt.
Aber die war super geil, was so Mindgames und sowas angeht.
Ja, das hat echt gut gepasst, auch mit dem Charakter von Kennedy und so, der das verkauft hat. Das war so ein Mensch, den man gerne gehasst hat.
Ja, super, oder? ich weiß, ob ich den gehasst habe, Mr. Kennedy.
Ja, auch ein Kalito, finde ich, gehört damit rein, oder? Also, aber ich finde, ein Kalito hatte ja auch wirklich einfach nur so bei SmackDown seine guten Zeiten, auch wenn die jetzt nicht so mega lang gewesen sind, aber der kam rein und hat sich ja erstmal den US-Title, glaube ich, damals von John Cena geholt. Mhm. Und das war damals auch schon eine Überraschung. Wir können auch noch einen Alberto Del Rio nennen, ist ja nicht auch bei SmackDown
debütiert
damals? Nee, brauchen wir nicht.
Also,
Kalito war sympathische Worker.
Ja. Nee, aber Kalito hat mir damals auch sehr gut gefallen. Natürlich dann teilweise ein bisschen merkwürdige Stories bekommen und dann auch jemand, der natürlich dann auch von der Mentalität her dann irgendwie irgendwann keinen Bock mehr gehabt hat, weil er irgendwie da keine Aussicht mehr gesehen hat. Aber trotzdem, also auf jeden Fall viele junge Stars, die da hochgekommen sind, an die man sich noch erinnern kann. Das ist auch immer, finde ich, ganz wichtig, wenn man über sowas spricht, wer da einen wirklich berührt hat und den man irgendwie wiedererkennt und so. Und wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, der Brandsplit war ja damals auch extrem wichtig für SmackDown, weil es gab ja auch mal Zeiten, wo dann der Brandsplit nicht da gewesen ist und dann hatte man ja einfach nur das Gefühl, ja, okay, jetzt ist SmackDown eben die B-Show und wir sehen eigentlich immer nur das, was bei Raw passiert ist in Trailern und dann nochmal Rematches oder irgendwelche Tag-Team-Matches bei SmackDown dann. Also Kai, ich glaube, du warst auch jemand, der sich da immer sehr drüber geärgert hat, oder? Also inwiefern hat denn die Brand-Extension, egal ob jetzt 2002 oder dann eben später, SmackDown geholfen, immer wieder eine eigene Identität zu finden?
Ich fand aber generell großteils, das war häufig so aus so einer Not herausgeboren, dass dann, so wie Chris es auch teilweise gesagt hat, dass du wirklich gemerkt hast, okay, wir schicken jetzt die Stars, also die wirklich die großen, großen Stars, zu Raw. Und SmackDown kriegt irgendwie auch Namen, so die man kennt, oder auch irgendwie Wrestler. Aber die sind wenn du sagst, so, ja, SmackDown hatte Stars, das war aber wirklich so, weil die bei SmackDown zu Stars herangewachsen sind. Und das war immer so, ja, SmackDown kriegt so irgendwelche Leute, die können auch gut wrestlen oder sowas. Das sind jetzt aber, die haben jetzt nicht so den Mega-Charakter. Und dann erst bei dieser, in Anführungsstrichen, B-Show, haben die sich erst zu diesen großen Namen entwickelt. Und das ist ja irgendwie so was Sympathisches an SmackDown, dass sie sich selber, wie Chris schon gesagt hat, immer so selber irgendwie gerettet haben, durch gute Ideen, durch gutes Writing, durch gutes Character-Development. Das hat mir irgendwie dann immer sehr gut gefallen. Aber bei Brands wurde SmackDown eigentlich im Großteil, klar, du hast irgendwie immer einen großen Namen dabei, aber zum größten Teil wurden die sehr stiefmutterlich behandelt.
Oh, wen wir auch noch nennen müssen, unbedingt, als eine Säule von SmackDown für eine gewisse Zeit, JBL.
Ja, oh ja, definitiv.
Ob man ihn mag oder nicht, er hat da ein ganzes Jahr, als es richtig schwach auch aussah bei SmackDown, von wegen Championship-Material, hat er halt den Brand getragen als der verhassteste Heel der Wrestling-Welt wahrscheinlich. Das waren nicht alles Sahnestücke vom Wrestling her, aber da waren auch schon ein paar wirklich heftige Schlachten bei, die er sich da geliefert hat und erinnerungswürdige Matches und Momente. Auf jeden Fall auch ein großer Teil von SmackDown gewesen, der Mann.
Ja, sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Also ich war jetzt nie ein großer JBL-Fan, aber so in der Retrospektive muss man das ganz klar sagen. Auch gerade die Matches natürlich gegen Eddie Guerrero sind da, glaube ich, auch einfach zu nennen, die auch extrem hart geführt gewesen sind und wo es auch extrem viel Blut gegeben hat damals. Aber wie du schon gesagt hast, es gab natürlich dann auch viel, ja, Blödsinn dazwischen. War das nicht auch diese Fehde mit The Big Show damals? Das war doch auch so ganz schlimmer Kram. Es gab doch auch diesen komischen Barbed Wire Cage Match zwischen den beiden und so ein Blödsinn. War das auch mit JBL und dem Tranquilizer Dart, wo sie...
Das war Kurt Angle und Big Show.
Ah, das war Kurt Angle und Big Show. Ich dachte, es wäre JBL und Big Show gewesen. Dann nehme ich das zurück. Aber generell auch diese ersten Vignetten, die sie da mit JBL nach der Charaktertransformation gemacht haben, wo er dann wirklich da auf, ja, ich würde sagen, auf schlimmste Trump-Weise agiert hat vor der Kamera und die Mexikaner irgendwie zurück über die Grenze getreten hat und solche Sachen.
Oh, das war das Heftigste, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war irgendeine Smackdown-Show, die war an irgendeiner Grenzstadt zu Mexiko. Und kannst du dir ja vorstellen, dass viele Latinos im Publikum waren. Und er kam dann irgendwie mit so einem Schwimmreifen raus und hat dann irgendwelche Witze gemacht von wegen über den Fluss flüchten und sowas. Und hat halt eine Mörder-Heat kassiert. Und ich sitze da vorne und denke so, what the fuck? Also nicht, dass ich das gut finde, aber der hat schon Eier, das so durchzuziehen.
Ja, aber wie gesagt, JBL muss man da nennen. Auch dafür, ich meine, war vorher ein relativ bedeutungsloser Tag-Team-Wrestler, sage ich mal. Ich fand die APA immer sehr unterhaltsam, aber das war dann eben eine Mid-Kader, wenn man es absolut positiv ausdrücken möchte. Und dann ja auch, haben sie ja versucht, ihn als Singles-Wrestler einzusetzen. Man hat ja damals auch diese Phase gehabt beim Brandsplit, wo man ja auch ganz viele Tag-Teams dann geteilt hat, ne? Muss man auch mal sagen. Da hat man ja die Dudleys getrennt. Da kommen wir wieder zurück zu Batista. Ne? Das war dann 2002, wo es ja dann Reverend Devon gab und dann eben Deacon Batista und Bubba Ray war ja dann bei Raw und den haben sie auch versucht einzeln zu pushen und genauso war es auch bei der APA, wo glaube ich dann Ron Simmons kürzer treten wollte und JBL, ja, probieren wir mal, ob wir irgendwas mit ihm anstellen können, so ungefähr, und dann hat man ihn ja zuerst in diesem Acolytes-Ding gelassen und dann hat es nicht funktioniert und anschließend hat er dann ja diese, ja, Million-Dollar-Man-Personality bekommen.
Also aber war das nicht auch irgendwie so aus der Not heraus geboren, weil irgendjemand als Heel weggefallen ist? Wer war das denn nochmal?
Ich weiß es nicht.
Also ich glaube irgendwie, dass JBL relativ schnell in so eine, weil die gesagt haben, uns fehlt ein Healer. Ich weiß gar nicht mehr, wer da weggebrochen ist, wenn ich mich nicht täusche. Egal. Hat auf jeden Fall gut
gemacht. War das vielleicht auch in Folge des Weggangs von Lesnar und vielleicht der Verletzung von Engel? Ich weiß es
nicht. Das kann ja irgendwie sowas kann sein.
Das könnte ich mal eben vorstellen. Ja, aber wie gesagt, das sind alles Leute, die man da nennen muss. Jetzt sind wir eigentlich schon fast hier bei den wichtigsten Säulen. Aber lass uns mal gerade nochmal zurückspringen. Wir haben natürlich auch immer, wenn es Brands gibt, wissen wir, es gibt auch immer Autoritätspersonen dazu. Und Wen verbindet ihr denn damit? Weil es gab ja viele. Es gab ja jemanden wie Vicky Guerrero, die das natürlich auch dann mit La Familia damals gemacht hat, ne, mit Edge und Konsorten. Es gab einen Kurt Angle, heute haben wir eine Paige. Es gab Daniel Bryan und Shane McMahon. Ich lasse natürlich hier einen Namen aus, weil ich glaube, Chris, wen verbindest du mit SmackDown?
Holla, 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 Player. Teddy Long natürlich. Bester Mensch aller Zeiten. Das ist, ich weiß, viele haben ihn gehasst, aber jedes Mal, wenn diese Musik kam und dieser alte, freundliche Opa,
der hatte einfach Bock, der hatte einfach nur Bock.
Der so ein bisschen aussah wie eine Rosine, kam auf die Stage getanzt und hat ein Tag-Team-Match verkündet. Da ist mir immer das Herz aufgegangen. Richtig toll. Ich war ja auch bei seiner Hall-of-Fame-Aufnahme live dabei. Und ich habe mich richtig gefreut für den Mann. Das ist ein cooler Typ. Und ich hatte ja auch Cesaro letztens im Interview noch auf ihn angesprochen. Und er sagt auch so, ja, Teddy, super Typ. So. Das hat ihm einfach Spaß gemacht, das hat man gemerkt. Und er wurde teilweise ja auch in richtig beschissene Storys gesteckt.
Ja.
Aber trotzdem hat ihm das, glaube ich, auch nicht die Freude genommen. Also ich fand den immer super. Ob er ein Tag-Team-Match angekündigt hat oder One-on-One with the Undertaker. Teddy ist der Beste.
Ja, ist ganz komisch, ne? Also auf der einen Seite waren die Shows gerade in der Zeit, wo, also er war ja sehr lange da, also muss man auch mal dazu sagen, und auch mehrfach da. Aber die Shows mit ihm waren ja schon teils ziemlich grauenhaft. Aber irgendwie mochte man ihn halt, ne? Ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso. Kai geht es ja genauso.
Klar, Teddy Long muss man lieben. Also sagen wir ehrlich, wie jeder verbindet SmackDown mit Teddy Long und Teddy Long mit den Tag-Team-Matches. Und klar, man, wie oft wir darüber irgendwie jammern und sagen so, oh, wieder ein Tag-Team-Match im Main-Event. Aber du hast das einfach geguckt, du hast gesehen, ey, der Typ hat krass Bock mit seinen viel zu großen Anzügen, die gar nicht passen. So, der hat so eine Freude ausgestrahlt. Ich liebe den. Also wirklich nichts als Liebe für Teddy Long.
Ja, vor allem, es waren immer so geile Momente, wenn die Heels gerade sowas richtig Böses abgezogen haben. Und auf einmal spielt halt diese Musik und er kommt rausgetanzt und stellt sich dagegen. Und du weißt, der steht da wie Mr. Burns. So eine Windböe könnte ihn dahin raffen, aber er stellt sich den Heels entgegen und setzt erstmal ein Tag-Team-Match an. Das fand ich super.
Ja, und egal auch wie ernst die Situation war, er kam so fast immer rausgetanzt. Also ja. Da kann gerade jemand zusammengeschlagen werden, also Leute, jetzt erstmal ganz kurz den Teddy-Tanz. Also, ach, weiß ich nicht. Ich mag ihn einfach.
Und man muss ja auch dazu sagen, also wir haben hier schon oft über andere Charaktere gesprochen, die auch hier da vor der Kamera gewesen sind und die vielleicht auch, ja, dem war vielleicht ein bisschen mehr Kredit geben und vielleicht auch ein bisschen mehr würdigen als ein Teddy Long. Also Paul Heyman zum Beispiel, aber schon so oft drüber gesprochen, wie geil er ist und so. Aber ein Teddy Long hat auch echt immer Spaß gemacht, ne? Und ich kann es auch nicht anders sagen. Also der verkörpert SmackDown und der gehört irgendwie mit dazu. Der war sieben Jahre war der fast dabei. Also von 2004 bis 2007 und dann immer von 2009 bis 2012. Der gehört irgendwie zu SmackDown mit dazu und der ist nun mal das Aushängeschild der Authority-Personalities, die wir da gehabt haben. An Platz 2 würde ich jetzt tatsächlich eine Vicky Guerrero nennen. Also die ja dann auch, die ich ultra anstrengend fand und ich fand sie nie unterhaltsam im Gegensatz zu Teddy Long, sondern ich fand sie einfach immer nur anstrengend. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Kai, wie hast du Vicky Guerrero gesehen?
Also ich fand, Vicky war immer die Person, die man so unfassbar gut hassen kann, dass sie ihre Rolle perfekt gespielt hat. Also über dieses Excuse Me und wie sie da reinkam, auch mit ihrer komischen Cougar-Kette und sowas, wo sie sich schon die Fußnägel aufrollen, wenn du denkst, da kommt einer in die Nähe von. Also dann auch, wie sie sich da selber positioniert hat, ihre Macht ausgenutzt hat, natürlich dann auch irgendwie mit einem Chavo und einem Eddie Guerrero. Der ganze Kram mit der Hochzeit und das. Also da war auch schon wirklich sehr viel Trash dabei. Aber du hast dich dann auch doch irgendwie mal gefreut, wenn dann eine Vicky Guerrero, weil sie nicht so Kontra bekommen hat. Ganz klar natürlich die Szene, wo es dann wirklich den Tombstone vom Undertaker gegen Vicky Guerrero gab. Also das musst du auch mal mit dir machen lassen, ne? Also die hat da schon wirklich für gelebt. Und das, was sie da machen sollte, hat sie, glaube ich, sehr gut rübergebracht. Aber ich habe sie auch immer gehasst, was ja eigentlich für sie spricht.
Ja, Chris, wie war es bei dir?
Ja, eigentlich genau wie bei Kai. Da waren ein paar Sachen bei, die das gut getragen haben mit dieser fortlaufenden Story bei SmackDown. Aber ich hatte mir jetzt auch gerade noch mal das angeguckt, was viele so lustig finden mit der Hochzeit, wo dieses die versteckte Kamera, die mitten auf dem Tisch steht,
Es wird einfach so frontal gefilmt.
Ja, Edge und Alicia Fox filmt und oh, da waren dann auch so Sachen mit einem Unterhöschen von ihr, was riesengroß war und so. Das war immer so, so dieser Vince McMahon Pipi-Kaka-Trash-Humor.
War das Alicia Fox?
Ja.
Alicia Fox war die Hochzeitsplanerin, ja.
What?
Ja. Ja, aber ich glaube, damals hieß sie noch nicht Alicia Fox, sondern war halt irgendwie Random Wedding Planner, so ja, ungefähr.
Irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, die ist ja auch, also Vicky ist ja auch ohnehin in ganz viele merkwürdige, ja, Love Triangles da reingebuckt worden. Es gab auch mal die, ja, die Geschichte mit Edge und Big Show gab's doch auch. Also, wenn ja, ich mich jetzt nicht ja, komplett täusche.
Dolph Ziggler gab's auch irgendwann.
Ja, Dolph Ziggler gab's auch.
Und dann noch diesen anderen Typen, den dessen Namen keiner mehr kennt. Enrico Estrada? Nein, das war der von, keine Ahnung, da war nochmal so ein Typ. Der war so komplett unwichtig.
Ja, ich weiß, was du meinst. Der war aber auch nur ganz kurz da, oder?
Ja, genau, weil der super kacke war.
Ich komm auch nicht mehr drauf. Also, wenn ihr da draußen noch wisst, wen wir da meinen, schreibt's gerne irgendwie an uns oder hier unter das.
Apropos Video Leute, an die sich niemand erinnert, weil sie kacke waren. Kennt ihr noch Sylvester Terkay?
Ja.
Warte, muss ich googeln.
Boah, war der scheiße.
Ah, ja, ich hab's gefunden. Und das war sehr schwierig.
Sein Manager war doch hier der Pope.
Elijah Burke.
Elijah Burke, ja, genau. Elijah Burke war
der Pope D'Angelo Di Nero, wie er dann bei TNA hieß. Ja, es gab auch viele merkwürdige Gestalten natürlich, die da rumgekreucht sind. Ne? Also, sei es jetzt ein Heidenreich. Wisst ihr noch, dass der Great Khali mal Champion gewesen ist?
Boah, da gab's auch das grandiose hier Match, mit, das war auch so ein Punjabi Prison Match zwischen dann. Gab's, war das Batista und Khali oder gab's auch eins mit Taker und Khali oder gab's nicht sogar beides?
Es gab Taker gegen Big Show im Punjabi Prison, weil Khali, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, aber das gab's und es gab aber auch Batista gegen Khali, gab's mal, wo dann, war das nicht da, wo dann Batista einmal von der einen Wand zur anderen gesprungen ist?
Ja, genau.
Ja, irgendwie so.
Aber also,
wo der Champion wurde, ne? In dieser beschissenen Battle Royale war das, glaube ich, ne?
Genau, ja, genau, genau.
Und, Alter.
Und ich habe das gelesen. Wo er den
Belt dann auch noch falsch rum hochhält. Boah. Ey.
Und ich habe das gelesen. Ich habe damals irgendwie großteils das dann irgendwie auf irgendwelchen Newsseiten nachgeschlagen. Und ich habe es gelesen und ich habe gedacht, da will man. Man will einfach trollen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht richtig sein, dass der Great Khali auf einmal Champion ist, aber turns out, it was the truth.
Aber der war halt also, auch eine krasse Erscheinung, ne? Jetzt mal, ich weiß auch noch diese Videos, wo da mit, weißt du, Ranjit Singh oder so sein Manager war und wo der dann mit diesem Khali-Vice-Grip den Basketball zerdrückt hat, was auch einfach ein dummer Finisher ist, dass er den Kopf zusammendrückt und okay, der Khali-Chop ist noch bescheuerter, um ehrlich zu sein, aber es gab ja wirklich eine lange Fehde zwischen Undertaker und Khali und sowas. Und ich weiß noch, da gab es auch Matches irgendwie zwischen Rey Mysterio und Great Khali, was aber auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise super witzig war, weil dann irgendwie so diesen sehr, 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 sehr großen Mann.
Aber das war so Katastrophentourismus.
Ja, aber, ach, keine Ahnung, also ich würde lügen, wenn ich da nicht schon auch witzige Sachen beigefunden
hätte. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch damals gefreut auf das Last Man Standing Match zwischen Taker und Khali bei SmackDown, bis ich es dann gesehen habe.
Ja, also geil war das alles nicht, muss man sagen.
Aber war eine krasse Erscheinung, der Typ.
Das ist richtig, ja. Und er war, glaube ich, auch einer der Ersten, der den Undertaker wirklich ganz, ganz klar besiegt hat. Ich meine, der hat auch einmal mit dem Job irgendwie ihn auch einmal dann wirklich ganz klar gepinnt, quasi. Wenn wir gerade schon hier bei den schlimmen Sachen sind, lass uns mal noch über ein paar andere schlimme Sachen sprechen. Ich meine nur, es ist doch so. Ich habe gerade schon angesprochen, es gab dieses komische Segment mit Kurt Angle und Big Show und der Tranquilizer-Dart, den es da gegeben hat. Was ich jetzt erst in der Recherche mich wieder daran erinnert habe, wisst ihr noch, als Brock Lesnar Zack Gowan im Rollstuhl die Treppe runtergeworfen hat?
Weiß nicht mehr, welcher Zack Gowan ist.
Der mit dem einen Bein.
Nee.
Stille.
Nee, weiß ich auch nicht mehr. Okay. Ich kann mich auch also kaum noch an Zack Gowan erinnern, muss ich sagen.
Das, muss man auch nicht mehr so unbedingt. Aber das waren schon schlimme Sachen.
Ist das
Sachen.
Ein Wrestler?
Ja, klar.
Hat er bei TNA gewrestelt? Später?
Ja, auch mal. Ja. Okay. Aber nur so Gastauftritte.
Ah, okay. Nee, aber kenne ich nicht.
Kai, was fällt dir denn dann noch an schlimmen Momenten ein?
Das wird das schlimme Moment gerne, aber ich weiß noch, dass ich das damals super witzig fand, wo, richtig dummer Humor, wo dann Big Show irgendwann auf dem Klo saß, weil es irgendwie da so mexikanisches Essen gab. Und er so super laute Furzgeräusche kam und sowas. Und irgendwie dann noch Eddie die Tür eingetreten hat und dann so ein Big Show so komplett fertig vom Kacken hochgeschaut hat. Also ich fand das halt einfach schon sehr lustig. Bin ich ehrlich. Es ist wirklich sehr krasser Müll, aber ich fand es sehr unterhaltsam.
Ja, du fandst wahrscheinlich auch das Furzgimmick von Natalia unterhaltsam, oder?
Also ich sag mal so, das Beste, was Natalia je hatte.
Das war übrigens auch bei SmackDown, oder?
Ja, ja.
Wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche.
Da sind wir aber auch auf einer Seite, ja. Wir finden ja beide Natalia furchtbar.
Eben.
Aber egal. Schlimme Momente. Ich glaube, das Schlimmste für mich war nach dem Tod von Eddie, wo Ray dann den Rumble gewonnen hat, was eh schon schlimm aufgezogen war. Also dieses ganz, dieser ganz miese Moment, wo er da seine Nummer zieht und dann nach oben ruft so, Eddie. Und dann dachte ich mir so, boah, Leute, das bringt hier nicht wirklich.
Ey, ich finde das immer noch super geil, ist mir egal, was ihr alle sagt.
Dann kam halt dieser Moment, wo Randy Orton Ray provozieren will. Und dann so flache Sprüche von wegen, ja, Eddie ist nicht im Himmel, er ist in der Hölle. Und das war alles so unfassbar schlecht und peinlich und wurde dem Andenken an diesen phänomenalen Worker Eddie Guerrero so überhaupt nicht gerecht. Das wow. Also diese Orton-Promo da, und auch überhaupt die ganze Story, wo auch Ray mitgefahren ist und sowas. Also alle Beteiligten an dieser Storyline sollten sich bis heute schämen.
Kai sieht das anders.
Also nein, das mit diesem Eddie ist in der Hölle, das fand ich scheiße. Aber den Rumble-Sieg von Ray fand ich immer noch geil. Finde ich immer noch
geil. Ich habe nichts gegen den Rumble-Sieg gesagt. Ich meine, das hätten wir auch nicht bringen sollen im Nachhinein, aber dieser Moment bei der Nummernvergabe, das war schon unfassbar cheesy und was dann hinterher kam, das war einfach nur Grütze. Also ich bleib dabei, alle Beteiligten an diesem Engel sollten sich bis heute schämen.
Passend zu, da sollte man sich für schämen, der Piggy James Engel damals.
Boah, das war schön.
Gott.
Also das ist ja aus heutiger Sicht absolut grauenvoll. Also damals war es auch schon grauenvoll.
Lay Cool ist genau das gleiche wie die Bellas oder die Iconics.
Ich mochte Lay Cool tatsächlich damals ganz gerne, muss ich sagen. Also bis zu diesem Engel, weil das fand ich eigentlich nicht mehr lustig. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie Promos geführt haben, auf so eine überzogene Art und Weise eigentlich noch okay.
Hatte nicht mal Michelle McCool irgendwie so ein Lehrerin-Gimmick? Das war irgendwie immer im Opener. Und hat die immer so auf Lehrerin gemacht.
Ja, das war am Anfang, glaube ich, als sie noch Managerin von diesem einen Tech-Team war, oder?
Ja, da, wo sie auch immer super aufreizend rumgelaufen ist.
Ich habe keine Ahnung mehr. Michelle McCool ist mir auch immer so scheißegal gewesen.
Ja, das kann man sagen.
Das war halt immer so ein wrestlendes Stück Knorpel, was bis zum Himmel gepusht wurde, aber eigentlich nicht viel konnte. Und dieser Piggy James Enkel war halt die Krönung. Dafür so eine super Wrestlerin opfern. Ich möchte auch noch was nennen kurz, was mir auf der Seele liegt. Erinnert ihr euch noch an den Engel mit Melina und Batista?
Das gleiche wollte ich gerade auch ansprechen.
Also, boah.
Der Typ, der das geschrieben hat, Respekt. Der hat so gar nicht nachgedacht.
Ja, geht es schlimmer und dümmer?
Der Stalker-Engel. Du musst ja auch schon ein bisschen erklären.
Der Stalker-Engel, wo Melina sich an Batista rangeschmissen hat. Und es wurde impliziert, dass sie freundlich miteinander gebumst haben. Und ich glaube, Batista hat sich doch noch bei ihr bedankt oder so. Irgendwie so das Aufwärmen oder
ja,
so.
Ja, genau.
Und dann irgendwie hat Melina eine Pressekonferenz abgehalten, wo sie ihn der sexuellen Nötigung oder Belästigung oder was bezichtigt hat. Und das Ziel war eigentlich, so darzustellen, dass sie verlogen ist und so. Und Batista als strahlendes Babyface da rausgeht. Aber mit so einer Anklage kannst du das nicht. Und du kannst auch nicht eine Story erzählen, wo du quasi implizierst, ja, wenn so eine Anklage aufkommt, die Frau kann ja auch gelogen haben, ja, und das ist jetzt das Finale der Geschichte. Über sowas kannst du keine Story machen beim Wrestling.
Kevin Spacey so, das ist meine Storyline. Das Komische war ja sogar, aua, das Komische war ja sogar noch, dass ja nach diesem Warm-Up-Rumgebumse da, sind ja dann Batista und Ray rausgegangen und haben noch die Tag-Team-Championships von M&M gewonnen.
Ja.
Also das war alles sehr merkwürdig. Also
es gab da schon viel komische Dinge. Es gab ja natürlich auch noch, es gab noch die Sache mit Mohammed Hassan.
Ach, das war einfach nur schrecklich, also wirklich. Das war doch auch so gut getimt, dass das irgendwann so um 9/11 rum war, oder nicht? Nee, 2-4 war das.
2-4 war das, das kam erst deutlich später, ja.
Warum macht man das denn, nachdem man 9/11 hatte?
Ja, keine Ahnung. Also man wollte da ja, auf, also um es zu erklären, Mohammed Hassan, ne, mit Nahost-Gimmick kam ja auch immer mit entsprechender Verkleidung raus und so. Und man hat dann es tatsächlich irgendwie geschafft, ja, diese, also der ist ja ein Amerikaner, das muss man auch mal ganz klar so sagen, aber man hat es wirklich geschafft, nach 9-11 einen absolut stereotypen Araber hier zu positionieren und der dann auch noch sich hinterher in der Fehde mit dem Undertaker Terroristen zu, also verkleidete Gestalten zu Hilfe geholt hat, die aber sofort mit Terroristen assoziiert worden sind. Ja, die dann sowohl erstmal Undertaker attackiert haben, die Daivari später aus dem rausgetragen haben, ne, und ganz, ganz grauenhaft. Und als wenn er der Märtyrer gewesen wäre. Und ganz, 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 ganz schlimm. Es gab einen riesen Shitstorm, würde man es aus heutiger Sicht nennen. Ganz, ganz schlimm. Könnt ihr euch noch an die Billy und Chuck-Geschichte erinnern?
Oh Gott, das ist einfach eine homophobe Scheiße.
Ja, also genau wirklich. Das. Die da zwei brauchen wir Typen, gar nicht lang drüber reden.
Wo die gesagt haben, oh ja, die beiden, die sind ja schwul zusammen. Und die Story war einfach nur, dass sie schwul waren. Und das ging dann so weit, mit dieser Story, dass sie gesagt haben, ja, die heiraten auch. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, ja, aber zwei Männer, die können wir doch nicht heiraten lassen, weil das sind ja zwei Männer, die können ja nicht heiraten. Und dann wurde das Ding doch irgendwie einfach fallen gelassen und es gab nie diese Hochzeit.
Es gab die Hochzeit und die haben dann gesagt, dann standen die ja da quasi am Altar und haben dann gesagt so, Moment, wir sind doch eigentlich gar nicht schwul. So.
Stimmt, oder so.
Und wir können,
also da gab es irgendwie so eine ganz dumme Auflösung.
Das Schlimme war, ich fand diese Storyline an sich war relativ positiv eigentlich, weil du hast ja dieses Gefühl gehabt, dass ja da wirklich dass das eine natürlich wachsende homosexuelle Beziehung zwischen zwei Männern ist. Und dann am Ende aber wird das einfach komplett lachhaft gemacht, indem sie sagen, nee, ach, wir sind ja gar nicht schwul, es ist ja nur eine Rolle. Tschüss, bis zum nächsten Mal, so ungefähr. Und dann war das Ding einfach im Arsch. Und das war natürlich eine riesige Enttäuschung.
Sorry.
Ach, ernsthaft. Da war diese ganze Geschichte natürlich kaputt und dieser Engel davor hat dann überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Ne? Und man hat einfach nicht den Mut gemacht, dann da den gesamten Weg zu gehen. So. Chris, ernsthaft.
Sorry. Ich kann nichts dafür, das passte in dem Kontext, aber doch auch gut.
Ach Mann.
Nee, aber furchtbar, die Auflösung. Vor allem, WWE hat es auch noch voll genutzt, dass sie durch etliche Schwulen- und Lesbenverbände Aufmerksamkeit generiert haben.
Ja.
Und haben die dann ja auch total verprellt damit quasi.
Ja,
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass da sehr viele Menschen auch sehr erbost waren dann, auch zu Recht.
Ja, haben wir noch eine schlechte Geschichte, eine kurze, wer will?
Ja, ich will. Eine schlechte Geschichte, die ich aber eigentlich super witzig finde. Und zwar die Sache zwischen Kurt Angle und Daniel Pewter, dem Sieger von Tough Enough. Wo dann irgendwie Kurt Angle da die so einen nach dem anderen fertig gemacht hat. Und dann so zu Daniel Pewter meinte, ja, dich mache ich auch fertig, weil das ist ja so der Rookie, haha, von Tough Enough. Problem war eben nur, dass Daniel Pewter das Ganze als trainierter MMA-Kämpfer ein bisschen zu ernst genommen hat und gesagt hat, ja, wieder, macht mich an. Dann hat er den auch irgendwie in so ein Armbein, so ein Kimura-Lock genommen und hätte ihm auch mal eben den Arm brechen können. Und dann gab es ja vom Ref so ein Fast-Count, so ein 1-2-3, um dann die Situation zu lösen und damit Kurt Angle natürlich nicht schlecht dasteht gegen diesen nichtssagenden Rookie. Da gab es aber auch dann irgendwie schon so ziemlich Stress. Ich weiß auch noch, dass ein Kurt Angle irgendwie super sauer war und alles. Und Daniel Pewter hat es dann ja auch nie wirklich weit gebracht in der WWE. Aber der Moment ist einfach krank, wenn du da wirklich so einen deiner Top-Main-Eventer hast, der dann von so einem innerfunktionierenden Rookie im Ring, im Live-Fernsehen fast wirklich fertig gemacht wird. Das ist schon eine komische Sache.
Ja, ja. Aber finde ich nicht so schlimm wie...
Nein, ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es einfach witzig.
Wie die Story mit Torry Wilson.
Was war denn nochmal Torry Wilson?
Mit dem toten Vater,
mit dem toten Vater, ja. Das war halt auch alles so geschmacklos und falsch.
Oh, passend zum toten Vater, es gab natürlich auch noch Big Shows toten Vater übrigens.
Das war
übrigens.
Schlimm.
Stimmt, das war auch schlimm.
Wo er auf dem Sarg liegt und über den Friedhof gezogen wird oder sowas.
Aus heutiger Sicht, ich fand das schon damals lustig, muss ich leider sagen. Ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. Ja, generell so die ganzen Funeral Angles sind halt schon ziemlich... daneben. Sollen wir noch mal über ein paar schöne Sachen sprechen? Also sowohl Momente als auch Matches.
Vielleicht. Nein.
Ach, schade. Das war Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Schalte nächste Woche wieder ein. Dann reden wir über andere schlichte Sachen im Wrestling. Lass uns ruhig mal über ein paar schöne Momente reden. Zum Beispiel, was ich immer ziemlich cool fand, ein Match, was jeder vergessen hat, TLC 3 damals, ne? Also hat es dann auch gegeben. Man kennt alle, jeder kann sich an TLC 1 und 2 erinnern, ne, bei WrestleMania und beim SummerSlam. Aber an diesen Kampf kann sich fast niemand mehr erinnern. Und der war auch mega unterhaltsam, auch wenn da die Teams teilweise durcheinander gemischt worden sind. Du hast auf einmal sowas wie einen Chris Benoit und Jericho, die ja damals ein festes Team gewesen sind, 2001. Aber dann hast du auch sowas wie einen Jeff Hardy und Rob Van Dam, die ich persönlich halt für einen, also rein auf dem Papier damals, in meinem Markhirn, war das natürlich ein absolutes Mega-Match. Das war was man damals so in der Form auch noch nicht im Free-TV gesehen hat. Und entsprechend hat mir das richtig geil gefallen. Und mit Spike Dudley, mit Bubba Ray Dudley, das war eine runde Sache. Und das sollte man sich auch noch mal anschauen. Ne? War am 24. Mai 2001. Wer mal so ein großes Spektakel sehen möchte, auch mit der Geschichte um Chris Jericho und Chris Benoit, der soll sich das mal anschauen. Gibt's im Network. Empfehlung an dieser Stelle. Wer will als nächstes?
Ich würde noch mal eins einwerfen, ganz kurz. Und zwar, wenn wir gerade bei dieser Chavo Guerrero, Rey Mysterio, Eddie-Fehde waren und sowas. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie bei euch beliebt ist oder sowas, aber es gab dann irgendwann noch mal diese Fehde zwischen Chavo Guerrero und Rey Mysterio, weil irgendwie, keine Ahnung, einer war neidisch auf den anderen, weil Eddie den mehr mochte. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Aber da haben wir ja bei SmackDown ein I-Quit-Match bekommen zwischen Chavo und Eddie, und Rey. Und ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und ich fand, das war super hart geführt. Irgendwie, weil ich irgendwie auch großer Fan von diesen I-Quit-Matches bin. Die haben sich da ja durch die ganze Halle geprügelt und das ist dann irgendwie daran geendet, dass dann ja Rey so einen Stahlträger hochklettern wollte, dabei aber von Chavo geschlagen wurde und deswegen mit seinen Knien da so drin hing, in diesem Stahlträger, und dann I-Quit gesagt hat, damit Chavo ihn nicht irgendwie im Stuhl das Knie zertrümmert. Und ich weiß noch, dass ich das damals super geil fand.
Das war echt gut, ja.
Weil, also du hattest ja auch einfach dann im Free-TV, also bei SmackDown, so ein I-Quit-Match und also auch diese Fehde und sowas, dieses Hin und Her und dass dann auch ein Chavo Guerrero gewinnt, also damit habe ich irgendwie damals null gerechnet und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Match.
Ja, unterschreibe ich komplett so, weil ich jetzt, wo du es erzählst mit dieser Geschichte, Kopf überhängen und dann so, da kann ich mich jetzt auch wieder dran erinnern, ja. Chris, was fällt dir ein?
Vielleicht eine seltsame Wahl, aber die erste SmackDown-Show nach dem 11. September 2001, die einfach unglaublich gut tat, wenn man Wrestling-Fan war. Es war ja, ich meine, gerade bei den Amerikanern, es war diese Unsicherheit und diese Angst und Massenveranstaltungen wurden gemieden und SmackDown hat halt so eine sehr schöne Show da geliefert, wo Vince McMahon ja auch noch diese Promo hatte, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und sowas. Genau. Das war einfach, das war so Balsam auf die Seele.
Ich glaube, das war auch damals wirklich wichtig, ja. Also so das als Zeichen quasi. Ich weiß, es gab da auch ein etwas fragwürdiges Segment, wo dann Stephanie McMahon ja teilweise sich noch ein bisschen sehr merkwürdig drüber ausgelassen hat, wo sie ja so diese Terroristen ja auch teilweise merkwürdig verglichen hat. Aber insgesamt war das schon eine sehr schöne Geschichte, muss man auch sagen.
Ja, vor allem, weil eben auch andere Sportveranstaltungen alles abgesagt haben. Und ja. Die WWE hat gesagt, hier wir lassen uns das nicht irgendwie klein machen oder so. War schon stark.
Ja, unterschreibe ich so. Ich packe noch mal ein Match aus. Ich weiß, dass Kai keine Ahnung von Iron Man Matches hat. Und ich habe ihm schon tausendmal gesagt, guck dir mal Brock Lesnar gegen Kurt Angle an. Guck dir mal Kurt Angle gegen Brock Lesnar an, Kai. Sage ich noch mal mit Ausrufezeichen jetzt. Weil das gehört für mich, also wenn ich an SmackDown denke und wenn man mich fragt, Olaf, sag mal, was ist für dich das beste Wrestling-Match bei SmackDown gewesen, sag ich dir Brock Lesnar gegen Kurt Angle im Iron-Man-Match. Und das war am 18. September 2003 ist das gewesen. Und das sollte man sich einfach angucken, weil das ist ein richtig, richtig tolles Match. Ausrufezeichen. Kai, was hast du noch auf Lager?
Oh, ich würde einfach mal auch eine aktuellere Sache nehmen. Also einfach nur, weil wir nochmal irgendwie Charaktere kommen. Wir haben natürlich so die Vergangenheit genannt und gesagt, die und die waren krass. Aber wer sich auch bei SmackDown stark gemacht hat und irgendwie nochmal bei SmackDown seinen Wert gezeigt hat, waren diese Tag-Team-Matches zwischen New Day und den Usos, die irgendwie nicht vergessen werden dürfen. Weil ich bin gerade nochmal durch so eine Liste durchgeklickt und da gab es ja auch, daran habe ich gar nicht mehr gedacht und da bin ich gerade jetzt wieder drauf gekommen, irgendwie auch ein, ich weiß das gar nicht, was das für ein Match war, irgendwie ein No-DQ-Match oder sowas zwischen den Usos und New Day. Und da haben die sich ja auch bei SmackDown die Dinger um die Ohren gekloppt. Und das war auch irgendwie ein ziemlich langes und auch spannendes Match und sowas. Und ich finde es immer heftig, wenn du Matches hast, wo du sagst, okay, bei Pay-Per-Views sehen wir teilweise schlechtere Sachen. Und jetzt hier gerade bei SmackDown sehen wir Sachen, die sind viel, viel besser. Die sind Pay-Per-View-würdig. Und gerade durch diese, bei dieser Uso New Day-Fehde hattest du da sehr, sehr viele Matches dabei, die man einfach loben muss und die man sich auch gut nochmal angucken kann. Obwohl man die schon, keine Ahnung, 5-mal gegeneinander gesehen hat oder 6, 7, 8, 9, 20-mal.
Das stimmt. Was ist eigentlich gerade mit den Usos?
Das ist eine gute Frage.
Hier Mix-Match-Challenge und solche Geschichten. Man weiß es nicht. Chris, fällt dir noch was ein?
Ja.
Das ist schön.
Eine meiner Lieblingsszenen aller Zeiten. Es wird nie eine Zeit geben, in der ich nicht drüber lachen kann. Der Supermarkt-Brawl zwischen Stone Cold und Booker T.
Oh, der ist stark.
Das ist einfach nur fantastisch. Wo Austin dann hinterher die Pizza hat und anfängt zu singen, da breche ich jedes Mal zusammen.
Ich liebe es allein, wenn er dann auch Booker dann über das Band quasi zieht, ja, und so.
Wie er runterfällt dann, ne? In diese Position. Und vor allem auch, wo Booker ihn dann in diesen Gefrierschrank einsperrt und so total aufgelöst wieder in diesen Markt rein. So, und im Hintergrund öffnet Austin dann halt die Tür von diesem Kühlregal und steigt wieder aus mit so einem Karton Milch. Das ist großartig.
Ja, auch nochmal was fürs Herz, natürlich, Eddie Guerrero feiert seinen Championship-Gewinn gegen Brock Lesnar, also damals bei No Way Out Undisputed Champion geworden ist. Ja, Eddie Guerrero gehört, glaube ich, auch einfach zu SmackDown und ich glaube, dieser Moment war da auch, ist da auch wirklich absolut prägend, und wer da nochmal ein bisschen Eddie Guerrero Gänsehaut haben möchte, der sollte da auch nochmal einschalten. Und da gab es natürlich auch noch ein paar Sachen mehr, also mir fällt dann noch die Zerstörung des DX Express durch Stone Cold Steve Austin ein. Ich mochte damals die Vignetten mit Miz und Maryse gegen John Cena und Nikki Bella, der Sieg von AJ Styles gegen Jinder Mahal im letzten Jahr und natürlich, mein Gott, wer wird ihn vergessen? Mr. America, ne, muss ja auch rein. Kann mich wundern, die ganze Zeit, dass du nicht sofort hier im Punk und
das
Jeff Hardy
ich mir jetzt aufheben für jetzt als letzten, den ich nennen so wollte. Ja, natürlich.
Ja, komm, dann hau rein.
Das wunderbare Steel Cage Match von, ich glaube, August 2009 war es. Generell, ich bin ein großer Fan der Fehde von den beiden, weil du auch so eine verbissene Ernsthaftigkeit merkst, wo wirklich zwei irgendwie Lebensstile, die verschiedener nicht sein könnten, aufeinanderprallen. Und was dann natürlich. Also ich bin auch großer Fan von diesem Night of Champions Match von den beiden, wo dann Jeff Hardy den Titel gewinnt, nachdem CM Punk weglaufen will. Und dann gibt's ja dieses eine letzte große Match, wo dann wirklich Titel gegen Karriere ist, weil Jeff Hardy noch eine Chance bekommen möchte. Ich meine, klar, jetzt weiß man, was dahinter gesteckt hat mit den ganzen Drogen und sowas, aber das war ja trotzdem einfach ein episches Ding. Du hast dann bei SmackDown dieses Karriere gegen Titel Match und dass dann auch ein Jeff Hardy verliert, mal eben so ja. Bei SmackDown im Free TV. Und nicht irgendwie bei einem großer Verabschiedung mit Pay-Per-View oder sowas. Auch was ja auch irgendwie von Anfang an Vollgas gab. Die haben ja am Anfang der Ausgabe gab es ja diesen Talk, wo die gesagt haben, ja, hier bla bla, wir machen das mit dem Match. Und dann, beide waren ja auch noch irgendwie angeschlagen vom, ich weiß gar nicht, was das war, das SummerSlam-Match davor oder sowas, dieses TLC-Match, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und Jeff Hardy kommt dann rein, wird dann auch schon hinterrücks von CM Punk angegriffen. Und dann zeigt natürlich auch Jeff Hardy, wie kann es anders sein, noch die Swanton-Bomb vom Käfig. Und dann ganz am Ende diese letzte Aktion, wo es dann diesen Fingerstoß ins Auge von Jeff Hardy gab, der dann ganz theatralisch runterfällt. Und CM Punk liegt dann da mit seinen sehr schmierigen, noch langen Haaren und seinen gelben Zähnen auf dem Boden und lacht einfach nur ganz böse. Das fand ich schon sehr extrem damals, als ich das irgendwie mitbekommen habe. Das weiß ich ja noch wirklich, wie ich das auf was ich, keine Ahnung, was das war, DSF oder Sport 1 geguckt habe. Also, das ist immer noch so eins meiner persönlichen Lieblingsmatches bei SmackDown.
Ja, unterschreibe ich mal so, sage ich einfach mal. Ich kann mich auch da gut dran erinnern, auch gerade dann an die Rede von CM Punk, das war dann schon was.
Das Heftige ist ja auch noch danach, wo irgendwie Jeff Hardy noch irgendwie Tschüss sagt oder sowas, dann wird der nochmal auf der Entrance-Rampe nochmal von CM Punk angegriffen. Also du hast den da auch so als Heel fest zementiert, das, ach ja, der hat schon sehr davon profitiert, dass Hardy da weggebrochen ist.
Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe noch zwei Brock Lesnar-Momente hier, an die ich auch immer denken muss. Bei Nacht und Nebel. Nein, Quatsch. Wenn ich an SmackDown denke, einmal die Geschichte mit Hulk Hogan, dass Brock Lesnar wirklich auch quasi in seinem Rookie-Jahr Hulk Hogan da komplett demontiert hat, im Bärhack zur Aufgabe gezwungen hat, beziehungsweise bewusstlos gewirkt hat und blutig und so. Und natürlich dann die Geschichte mit Big Show. Ich meine, das ist inzwischen natürlich tausendfach wiederholt worden, aber dieser Superplex, wo dann der Ring kollabiert ist. Also, ich weiß noch, als das damals passiert ist, da habe ich da vor der Glotze gehangen und so, was ist denn da passiert? Und das war 2003, das kannte man da nicht. Und auch da wieder, ne, das hat dann auch noch mal diese Unberechenbarkeit zementiert. Chris, willst du noch einen anführen oder sollen wir weitergehen?
Wir haben ja auch schon echt viel genannt. Vielleicht das Debüt von John Cena könnte man halt noch nennen. Aber auch nur halt ja, im Nachgang, weil es halt einer der größten Topstars aller Zeiten war. Das Debüt selbst fand ich jetzt nicht so geil wie viele andere.
Ja. Es gab noch zum Beispiel so ein ziemlich cooles No-DQ-Match zwischen Eddie Guerrero und Edge, was auch immer sehr gehypt wird.
Ja, das gab's noch. Und
das Money in the Bank-Match, das zweite, bei der Damen, was dann bei SmackDown abgehalten worden ist.
Ja, aber das war einfach nur so aus der Situation geboren, weil die gemerkt haben, wie scheiße das Eigentliche war. Das war einfach dieses, lass uns das nochmal neu machen.
Man könnte vielleicht noch nennen, wo Edge dann eingecashed hat gegen den Taker war es, ne? Ja. Ja, gegen den Taker, genau. Da hat er ja den Money in the Bank Koffer von Kennedy gehabt, weil sie dachten, er fällt länger aus. Ja, Mr. Kennedy und die WWE war ein einziges Missverständnis im Nachhinein, aber das war dann cool. Das hat auch Edge als Charakter nochmal weitergebracht.
Ja, das auf jeden Fall. Hat es nochmal unterstrichen, ne? Den Ultimate Opportunist. Dann lass doch mal hier so ein bisschen Richtung Finale hier rübergehen. Wir haben jetzt schon schöne Momente genannt, wir haben schlechte Momente genannt, schlimme Engels, gute Engels. Wer sind denn eurer Meinung nach? Wer sind denn eurer Meinung nach die wichtigsten Smackdown-Wrestler? Also wer kommt euch in den Kopf, wenn ihr an Smackdown denkt? Kai.
Undertaker, Edge, Rey Mysterio, Eddie, Batista, Benoit natürlich auch und sehr aktuell AJ Styles.
Ich finde es gut, dass ich sage, wer kommt dir da in den Sinn? Und du nennst einfach ziemlich alle, die auch nur so in die Frage kommen, ja, weißt du?
Ja, beantworte nächste Frage weiter. Einfach genau. Mal effektiv podcasten.
Ja, genau. Chris, wie ist es bei dir? Fällt dir denn noch jemand ein? Bist du da bei Kai? Was ist denn mit jemand wie JBL oder so?
Ja, der fehlte dann noch, genau. Und ich würde auch sagen, The Rock.
Klar, oh ja, ja.
Ja, aber ich glaube, das sind dann auch wirklich so die Leute, die man dann nennen muss.
Ja, hattest du Engel gesagt?
Genau, Engel habe ich gerade auch gefragt.
Und, hast du Engel gesagt? Deuce und Domino nicht zu vergessen. Kennt ihr noch Deuce und Domino?
Ja.
Ja.
Ach ja, das Entrance muss ich mir wieder angucken. Mit diesem,
oh Gott.
Ach ja.
Ja, wunderschön. Oder hier Paul London und Brian Kendrick auch damals.
Die fand ich geil.
Die waren auch
super. Aber gegen diesen Domino gefädelt.
Ja, genau. Deswegen ist es mir gerade eingefallen. Ja, auch so Leute, die dann mal so kleinere Fäden natürlich gehabt haben. Tajiri und solche Geschichten fallen mir da auch noch MVP. Ein.
Also da gab's King Booker.
Und Finlay. Also, wie Chris am Anfang gesagt hat, Finlay mit dieser, wie hieß das Ding, Shillelagh, wie schreibt man das überhaupt?
Shillelagh wird das geschrieben, mit GH zum Schluss. Ich also, weiß, wie man es schreibt.
Ja, Mr. Superschlau.
Nein, ich wollte es. Ich kann dir das gleich schreiben, so sollte das eher.
Besonders heißen, ich stelle eine Frage, mache ich dann darüber lustig, dass Christi beantworten kann. Also, es gab wirklich so eine Zeit, da war ja auch gerade Finlay mit Hornswoggle, die waren irgendwie in jeder Ausgabe vertreten, die waren super präsent.
Oh, Hornswoggle hätte es nicht gebraucht, ey. Den habe ich immer gehasst.
Der war an der Seite von Finlay noch okay, danach wurde es irgendwann ziemlich
grauenvoll. Ja, danach wurde es noch schlimmer, aber sonst, er war doch erst immer nur, wie ist er, Little Bastard oder so?
Ja. Ja.
Boah, das war auch schon so. Ich habe mich immer gefreut, wenn er getreten wurde.
Okay, dann lass uns mal so ein bisschen ganz kurz noch über die Zukunft von SmackDown sprechen. Ne? Wir haben jetzt ja, es gibt neue TV-Deals nächstes Jahr und da wird es ja schon gemunkelt, dass dann eventuell SmackDown ja nicht nur zum Freitagabend-Programmsplatz rumspringen wird wieder, sondern dass natürlich auch theoretisch mehr Leute SmackDown anschauen können. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass SmackDown jetzt dann war ja so längere Zeit als B-Show verschrien, so ein bisschen. Auf jeden Fall immer hinter Raw, wo nicht ganz die großen Stars sind. Glaubt ihr, das ändert sich in Zukunft? Chris, was denkst du?
Wenn es sich ändert, dann mal wieder nur kurzzeitig, so für ein Jahr oder so. Bis Vince dann wieder einfällt, oh nee, Raw ist mein Baby. Das war bisher immer so.
Dann kommt ein AJ rüber und dann kommt, keine Ahnung, wer wieder rüber zu Raw.
Ja, ich habe da wenig Vertrauen. Das ist dann immer so kurzzeitiges Pushen des SmackDown-Produkts und dann so nach und nach wird wieder abgezogen und es muss neu aufgebaut werden. Ist nicht immer schlecht, haben wir ja auch schon drüber geredet jetzt heute, aber sorgt oft für ziemlich schlimme Phasen auch.
Ja, ich bin da wirklich gespannt drauf. Also man muss natürlich da sagen, es macht natürlich dann irgendwie Sinn, die Show ein bisschen zu stärken. Andererseits, wie stärkst du heutzutage eine Show? Ich habe irgendwie eh das Gefühl, dass wenn du einfach nur die größeren Namen drüber schickst, ist es relativ egal, weil eigentlich musst du die kreativeren Writer rüber schicken und derzeit macht man zum Beispiel das bei SmackDown deutlich besser und deswegen rücken die Shows ja eigentlich auch von den Ratings dichter aneinander ran. Das war ja nicht immer so, da gab ja auch mal eine Zeit lang einen ziemlich großen Abstand zwischen den Shows. Entsprechend bin ich da einfach mal gespannt, wie nicht so sehr, wie die Ratings verteilt werden, sondern auch einfach, wie das ja Behind-the-Scenes-Talent verteilt wird. Das heißt, wer betreut dann SmackDown, läuft so weiter wie aktuell und welche Figuren stehen dann da im Mittelpunkt? Ich glaube, dass WWE da einfach auch ein bisschen wirtschaftlich denken wird und sagen wird, ja gut, wenn wir da vielleicht die besseren Sponsoren an Land ziehen und vielleicht auch die besseren Zuschauerzahlen ziehen, dann setzen wir da vielleicht ein bisschen mehr auf SmackDown, aber jetzt nicht ganz so krass, wie das eben früher in Richtung Raw gewesen ist. Kai, was denkst du?
Also was ich mir auch frage, ist, ich weiß ja gar nicht, wie die Konkurrenz jetzt auf einem Freitag gegeben ist. Also weil du hast ja auch teilweise dann irgendwie, dass dann SmackDown oder Raw, also jetzt in dem Fall SmackDown, zeitgleich laufen mit NBA oder NFL oder so ein Kram. Also jetzt so ganz prinzipiell würde ich sagen, freitags ist hier eigentlich ein besserer Sendeplatz als dienstags. Aber das ist halt die Frage, gegen was du da dann antreten musst im TV, ne? Aber was ich mich frage, ist, ob das dann immer noch live bleibt oder nicht. Oder ob die dann wieder sagen, wir pre-tapen das.
Ich glaube, das wäre grauenvoll. Also grauenvoll im Sinne von, ich glaube, das funktioniert im heutigen TV nicht mehr, dass du das nicht live schicken senden kannst. Das kann ich mir schlecht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich hoffe auch nämlich, dass es live bleibt.
So. Ja, das muss es auch in meinen Augen, weil in Zeiten des Internets kannst du eigentlich nichts mehr pre-tapen.
Nee.
Dann hast du schon die ersten Leute dann, die dann das mitfilmen, quasi. Das, willst du das machen? Das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir sagen können, dass das SmackDown einfach ja über weite Strecken ein gutes Kontrastprogramm zu Raw gewesen ist über die vielen Jahre.
Wo wir natürlich auch Zeiten hatten, jetzt gerade so vor dem diesjährigen Brandsplit.
Absolut.
Wo SmackDown auch gefühlt war wie WWE Superstars oder wie Main Event oder wie dieser ganze Rotz heißt. Wo du denkst, du hast jetzt ja schon bei Raw aufgewärmte Matches, hattest du dann bei SmackDown nochmal die aufgewärmte Form der aufgewärmten Matches. Also das war auch ganz schlimm, wo SmackDown eigentlich gar keine eigenen Storylines hatte, sondern nur das Gleiche von Raw nochmal wiederholt wurde mit ganz vielen Highlight-Videos.
Ja, genau. Also das ist natürlich immer so unter der besten Voraussetzung. Ne? Also SmackDown ist natürlich nur dann eine Alternative zu Raw, wenn man das auch als Alternative von Raw haben möchte und nicht nur als Recap von Raw so haben möchte. Das hast du gerade gesagt, das hatten wir eine Zeit lang und das war ganz grauenvoll. Ich weiß auch, dass ich damals komplett das Interesse verloren habe, mir SmackDown überhaupt anzuschauen, weil man das Gefühl gehabt hat, ja, okay, am Ende gibt's ein Tag-Team-Match und dazwischen sind jede Menge Trailer. Ja,
das war eine Hausshow, ne?
Ja, eben, so ein bisschen. So Go-Home-Show am laufenden Band, so ein bisschen, bisschen Zusammenfassung, ein bisschen noch darüber hinaus, aber es hat da nie wirklich gereicht, um mich dann davon Fernseher zu locken. Heutzutage ist das anders. Ich finde, dass heute ist es wieder so, dass SmackDown die teils interessanteren Figuren anbietet und teils einfach auch teils das bessere Wrestling, nicht nur, aber dann aber eben auch die besseren Storylines. Wie aktuell, also muss ich nur aktuell die Damendivision bei Raw und bei SmackDown anschauen, dann macht SmackDown trotz bei Raw Ronda Rousey und Konsorten macht SmackDown natürlich mehr Spaß. So. Also es geht darum, dass das einfach, es muss innerhalb von WWE einfach ein Konkurrenzprodukt geben quasi und das muss SmackDown sein und das muss irgendwie dann auch so funktionieren. Und das hat's ganz oft getan. Manchmal wurde es dann eben auch zerpflückt und ganz oft wurde dann eben auch das Beste draus gemacht. Und ich glaube, das ist was SmackDown auch immer ausgezeichnet hat, dass die einfach immer dass man versucht hat, da wirklich auch im besten Falle Ich versuche gerade so ein bisschen salomonisch rumzukurven, merkt ihr das? Ich versuche irgendwie so einen guten Abschluss zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, weil es natürlich immer wieder Ausnahmen gegeben hat. Aber trotzdem glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen glaube ich schon mit dem zufrieden sein können, was SmackDown über die letzten Jahre immer abgeliefert hat. Und einfach, weil das was Frisches, was anderes gewesen ist als bei Raw. So. Und vor allem, weil es auch echt immer viele coole Momente gegeben hat, das muss man auch mal sagen. So, wir haben noch ein paar Fragen im Köcher. Fragen, wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, Twitter, YouTube, direkt unter das Video, Instagram auch gerne schreiben, irgendwie unter unsere Beiträge und unsere Fotos. Fangen wir einfach mal an. Der Dan hatte gefragt, und zwar, meint ihr, die WWE verschießt gerade zu viel Pulver für die kommende WrestleMania? Ihm kommt es so vor, als würde man vor dem neuen TV-Deal extrem komprimiert die Stories angehen und beispielsweise so Geschichten wie Joe vs. Styles, Miz gegen Bryan, Ronda Rousey, der Turn von Ambrose und so weiter einfach mal rausballern. Sollte man sich da was aufheben, Kai?
Ja, das wäre eine Sache, über die wir, glaube ich, in dem, einer der letzten Podcasts geredet haben, dass alles so ein bisschen gestreckt wirkt, aber trotzdem so nach dem Motto, wir halten uns noch was in der Hinterhand, gerade so im, im Blick mit auf Miz gegen Bryan, wo wir gesagt haben, wir haben zwar irgendwie darauf die Matches mit denen und die, die Fehde ist auch gut, aber so das Match, was, wo du sagst, so, das ist das Match der Fehde oder das ist jetzt wirklich das Treffen, wo die beiden sich zusammenschlagen, das hatten wir noch nicht. Und ich finde es schon so, dass du irgendwie auch dass teilweise Sachen irgendwie sehr gehetzt wirken, aber auch andere dafür dann im Gegensatz wieder sehr in die Länge gezogen werden. Also deswegen kann ich die Richtung nicht verstehen, auch gerade diese Sache jetzt mit Ambrose. Wenn du überlegst, der kam jetzt bei SummerSlam zurück, dann war das Schild wieder zusammen. Und jetzt geht Ambrose schon wieder und das ist jetzt irgendwie in 2 Monaten passiert. Also ich weiß, also irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass du die Sachen dann doch so teilweise sehr gestaucht, aber auch teilweise sehr gestreckt hast. Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Auch gerade jetzt mit Shawn Michaels, der auf einmal wieder da ist und dann jetzt sofort in Saudi-Arabien kämpft. Also das hättest du doch auch irgendwie anders aufziehen können, so in Richtung WrestleMania oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht will man jetzt nochmal irgendwie vor den TV-Deals nochmal irgendwie was raushauen, aber ich meine, die sind ja eh schon gelaufen, oder ich weiß auch nicht, also ich verstehe die Taktik dahinter nicht.
Chris, wie sieht es bei dir aus? Verstehst du die Taktik dahinter? Also ganz klar, derzeit hat man wirklich das Gefühl, dass WWE da sich beeilt, um bestimmte Geschichten durchzukriegen, um bestimmte Fanwünsche vielleicht auch zu erfüllen, wenn da, aber es fühlt sich eben auch ein bisschen überhastet an, glaube ich.
Das aber ist, andere Sachen halt auch nicht, also.
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Chris?
Nee, verstehe ich nicht. Ich finde seit WrestleMania eigentlich das Booking der WWE sehr seltsam, in vielerlei Hinsicht und deshalb mache ich mir da auch gar nicht so den großen Kopf. Ich bin da, ich habe da so ein bisschen mit abgeschlossen irgendwie. So hart es sich anhört, ich bin dann nicht mehr so drin, dass ich mich dann so ärgere über irgendwas, was mir nicht passt. Ja, hier sind jetzt ein paar Sachen drin, die, ja, ich weiß nicht, Joe Styles, das konnte man schon so bringen, das war schon cool. Miss Bryan hat jeder drauf gewartet, ging auch, bis auf jetzt das letzte Match da beim Super Showdown und so. Und ja, ich weiß nicht, ich lasse mich momentan von der WWE eher berieseln und sag dann, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Und entscheide dann, ob ich die nächste Folge gucke.
Ja. Es ist natürlich eine gute Frage, ob WWE hier irgendwie versucht, das Pulver zu verschießen. Ne? Das glaube ich eher, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube eher, dass man versucht, nochmal Interesse zu wecken und dadurch eben möglichst schnell von A nach B springt. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Versuch, nochmal Aufmerksamkeit zu generieren. Aber ob das jetzt so clever ist vor dem TV-Deal, keine Ahnung. Andererseits denke ich mir, es gibt dann, auch dann gibt es noch genug Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu kreieren. Also ich denke, dass das Roster und auch wenn du dann NXT noch dahinter hast, dass es genug Möglichkeiten gibt, um sowohl geile Fäden oder Dream-Match-Fäden irgendwie zu schaffen, als auch um da irgendwie gespannte Geschichten zu schreiben. Insofern, ja, ich sehe es auch so, dass WWE da teilweise so ein bisschen trigger-happy ist, also wirklich einfach so viel hintereinander ballert. Aber andererseits glaube ich auch, dass man da noch genug im Tank hat einfach. Nächste Frage vom Dan ist, wir haben zwar einen ausgedünnten Pay-Per-View-Kalender, dieser wird aber durch zusätzliche Live-Events wie den Greatest Rumble aufgefüllt. Und wir haben auch noch sowas wie Evolution dazwischen und solche Geschichten. Meint ihr, dieses Konzept etabliert sich jetzt und die Storylines werden in Zukunft mehr bei den Special-Events fortgeführt? Und macht man vielleicht gleich die Pay-Per-Views, wie zum Beispiel den SummerSlam, häufiger im Ausland, also beispielsweise wie den SummerSlam in London damals? Letzteres haben wir hier schon beim letzten Mal so ein bisschen diskutiert. UK halte ich nicht so für unwahrscheinlich, dass da auch so ein Special Event stattfindet. Interessanter finde ich natürlich die Geschichte, dass man sich jetzt eigentlich, ja, man sagt am Anfang des Jahres, nee, wir machen weniger große Events und jetzt macht man einfach Network Specials draus. Chris, eigentlich ist man doch wieder bei Null, oder? Wenn wir jetzt so überlegen, was wir jetzt quasi allein in diesem Monat wieder an Großveranstaltungen im WWE Network haben.
Ja, jetzt stapelt es sich gerade, aber allgemein ist es doch schon trotzdem um einiges luftiger, dieser Pay-Per-View-Plan, als es im letzten Jahr war. Oder meinst du nicht? Also da irgendwie alle zwei Wochen so eine Veranstaltung, das war teilweise ein bisschen anstrengend. Und so, ja, wenn sie es nicht übertreiben oder alles auf einen Haufen werfen, jetzt also kurz hintereinander Super Showdown, der Saudi-Event, falls er denn stattfindet, und Evolution ist schon eine Menge, aber ja, auch das ist mir relativ wurscht, weil ich mir den Saudi-Event eh nicht angucke und dadurch genug Zeit dazwischen liegt wieder.
Kein wie
sich sorry, dass ich hier so fatalistisch heute bin, irgendwie.
Fataler Fatalismus. Kai, wie siehst du hier die Geschichte?
Also ich, diese Special-Events, die nimmt man ja trotzdem nicht so ernst wie ein Pay-Per-View, sage ich jetzt mal. Also ich glaube auch, dass die WWE, das sagt zum Beispiel gerade bei den Saudis so, wir kommen dahin, wir kriegen dafür super viel Geld. Ja, warum filmen wir das nicht einfach noch schnell aufs Network? Also das ist ja so eine Win-Win-Situation.
Ja, ich glaube, das wollen die Saudis aber auch.
Ja, klar.
Sie wollen, dass die Welt sieht, was sich Saudi-Arabien da Schönes gekauft
hat. Ja, und wie toll sie sind. Und die ganze Propaganda, die ist ja auch nicht aus Spaß drin, ne? So nach dem Motto, und hier, und jetzt darf ich Auto fahren und sowas, das schon. Aber auch gerade von so einem hier Australien-Event, das war ja auch eigentlich super geil. Also klar, das ist trotzdem auch irgendwo, sag ich mal, noch eine Hausshow, aber du hast ja auch gesehen, dass die Leute da Bock hatten. Und das ist ja eigentlich so ein Event, was du gucken kannst und sagst, ja, das macht schon Spaß, das zu schauen. Hm. Und von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, also diese Special Events, die gucke ich jetzt auch nicht so wie so ein Paper, wo du sagst, oh, da passiert jetzt bestimmt irgendwas Spannendes, sondern die guckst du halt so weg, die kannst du nebenbei laufen lassen, dann ist auch gut. So, die sehe ich jetzt nicht so, wie als wir da diese Horrorzeit hatten. Dann ist ein Raw-Pay-Per-View, dann zwei Wochen später ist ein SmackDown-Pay-Per-View, dann zwei Wochen später ist wieder Raw oder sowas. Also, das ist jetzt hier doch schon sehr entzerrt, klar. Der Oktober ist jetzt irgendwie ein bisschen heftiger, aber davor hatten wir irgendwie, keine Ahnung, wann war das, im April, Juni oder Mai oder so ein Kram, hatten wir das andere Saudi-Event. Das ist trotzdem schon wieder viel, viel, viel entzerrter als noch letztes Jahr.
Ja. Stimmt schon, vielleicht ist es einfach nur subjektive Wahrnehmung, weil einfach gerade so viel ist. Letzte Frage vom Dan, ganz kurz und knapp. Taker gegen Michaels Nummer 3, wann und wo? Chris, wann und wo?
Ja, hoffentlich gar nicht.
Aber wenn es dazu kommen würde, wann und wo?
Dann bei WrestleMania 35.
Ja, schließe ich mich an mit beiden Aussagen, Kai?
Ja, dann bitte bei WrestleMania 35, wenn ich auch da bin, damit ich sehen kann.
Ja, Kai, da schreibt der Mischa dich ganz direkt an, nämlich erklär mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, hier zu WrestleMania 35 zu fliegen und was machst du da quasi? Also benutzt du, es gibt ja da verschiedene Anbieter, du kannst alleine machen, aber ich glaube, du bist da den einfacheren, aber teureren Weg gegangen, richtig?
Ganz genau, also gerade nachdem das in London alles so chaotisch war mit Viagogo und dann den Flug einzeln und dann das Hotel einzeln und hier und da, habe ich gesagt, okay, wenn ich nach Amerika fliege, dann will ich das auch alles so haben, dass ich dann Ansprechpartner habe, der macht das für mich, da zahle ich dann auch gerne mehr. Dafür irgendwie beantragt er mir alle diese ganzen Formulare, die ich brauche. Ich habe einen Transfer vom Hotel zum da. Ich habe mein Hotel fertig. Ich habe beide Hotels fertig. Ich krieg Karten für alles und sowas. Also ich wollte wirklich so diese gesamte Sicherheit haben, weil wenn du schon mal so einen großen Trip machst, dann sage ich auch, dann lege ich lieber was drauf. Dafür habe ich alles ziemlich safe. Deswegen habe ich das über so einen Anbieter gemacht, weil es gibt irgendwie so drei verschiedene, einen in Deutschland, einen in der Schweiz und einen in Frankreich. Da kann man einfach googeln, so WrestleMania-Reisen oder sowas. Und die bieten da so verschiedene Komplettpakete an, also auch mit Betreuung vor Ort. Und die machen das schon irgendwie seit 20 Jahren. Und da habe ich dann natürlich direkt gesagt, ich nehme da das komplette Paket mit, sprich Hall of Fame, WrestleMania, NXT, Raw, SmackDown. Auch gerade, wer weiß, wie es ob es überhaupt bei den nächsten Jahren nochmal so ein Smackdown auf dem Dienstag gibt, gerade wenn das Ding irgendwie auf Freitag wandert. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme einfach alles mit. Da gibt es dann so verschiedene Pakete. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir irgendwie dann noch vorher noch 3 Tage in Amerika sind, also ein bisschen vorher anreisen, damit du nicht nur diesen Wrestling-Stress hast, sondern auch einfach mal Amerika sehen kannst, gerade wenn du halt noch nie warst. Es ist ja auch mal schön, sich irgendwie das Land anzugucken, sprich eher die Stadt, in der du bist. Und wie gesagt, also diese Pakete kosten da unterschiedlich viel. Da kann man einfach gucken, die haben da so ein PDF, das ist alles super ordentlich. Und wenn nicht, wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht bei Twitter oder sowas.
Ja. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit, das ist dafür ein bisschen günstiger. Dann diese Anbieter, die sind dann einfach ein bisschen teurer. Dafür kümmert man sich da quasi um alles. Muss man einfach gucken. Also das ist, kann man beide Varianten nutzen. Als ich damals zu WrestleMania geflogen bin, war ich zum Beispiel mit Power Wrestling, da haben die sich um alles gekümmert. Machen die jetzt nicht mehr inzwischen. Hat sich also ein bisschen verändert. Der Mischa fragt noch, ob es Leute aus Linz gibt, die unseren Podcast hören. Gerne melden, dann leite ich das gerne weiter. Ansonsten, der Chief Poker fragt, auch via YouTube, was sind für euch Dream Matches, die ihr auf jeden Fall sehen wollt? Einzige Bedingung, das Match sollte es noch nie bei einem Pay-Per-View gegeben haben und ihr dürft jeden aktiven Wrestler der Welt einsetzen. So.
Da, Olaf, dann haben wir raus.
Ja, ich meine, da sind so die üblichen Verdächtigen, ne? Wenn jetzt mal so Dream Matches, keine Ahnung, zwischen New Japan und WWE machst, kannst du natürlich gerne mal sowas wie einen Kenny Omega gegen AJ Styles auspacken oder
gab's das noch nie bei New Japan?
Ich bin mir sicher, aber ich komme da eben drauf an. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen und ich fände es trotzdem spannend, sagen wir es einfach mal so. Ich kann mir das vorstellen, dass es das gegeben hat. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich das jetzt auch. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken im Vorfeld drüber gemacht, wie ich diese Frage beantworten sollte. Generell sind da natürlich auch noch ein paar andere Sachen irgendwie interessant. Ich fände auch sowas wie, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich jetzt hier nach Deutschland gucke, vielleicht irgendwie sowas, einen Walter gegen einen Pete Dunne auf ganz, ganz großer Bühne. Den Kampf hat es schon mal gegeben, ich weiß, aber dann wirklich noch mal so vielleicht auf der WrestleMania-Bühne oder sonst irgendwas, fände ich eben cool. Ich weiß gar nicht, Kai, was fällt dir da ein?
Also ich hätte extrem Bock auch auf ein New Day-Match gegen die Young Bucks.
Ja.
Das würde mich interessieren. Auch jetzt gerade natürlich letztens wieder so durchs Internet über Twitter geflogen. Auch ein Omega gegen Rollins fände ich ganz interessant.
Ja.
Das wäre super. Also, ich würde mal gern jetzt den jetzigen Cody in der WWE sehen. Also auch so gegen die üblichen Verdächtigen, irgendwie gegen Daniel Bryan, gegen AJ Styles oder sowas. Da hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf.
Daniel Bryan gegen Kenny Omega wäre auch geil.
Ja, das stimmt. Also generell kann man Kenny Omega eigentlich gegen sehr viele aus der WWE setzen und man kriegt sicherlich ein gutes Match.
Ja, auch so immer wie ein Tetsuya Naito und Okada gegen den Daniel Bryan oder AJ Styles oder so. Es gibt also generell setzt einfach die Top 5 Leute von New Japan gegen die Top 5 Leute von WWE und dann nochmal pack noch einen Walter obendrauf oder sonst irgendwas und dann hast du deine Dream Matches. Chris, was sind Matches, die du noch unbedingt sehen möchtest?
Undisputed Era gegen Shield.
Okay.
Das kam jetzt überraschend, oder wie?
Habe ich? Das wäre tatsächlich nicht für mich eine Match-Ansetzung gewesen, die ich sofort im Kopf gehabt
hätte. Klingt aber geil.
Hätte ich Bock drauf. Was jetzt ein Kumpel von mir vorgeschlagen hat, jetzt vor ein paar Tagen, der Redakteur von Give Me Sport, der meinte, er hätte Bock auf British Strong Style gegen New Day. Und
das könnte sehr gut werden, glaube ich.
Im Kopf zergehen lasse, das könnte wirklich cool werden. Auch allein die Comedy, keine Ahnung, Xavier Woods trifft auf Trent Seven.
Also weil beide irgendwie witzig, aber auch
unfassbar gut
wresteln können, ja.
Ja, fände ich lustig. Aleister Black gegen Finn Balor würde ich mir gerne ansehen.
Mhm.
Johnny Gargano gegen Daniel Bryan. Und worauf ich am allermeisten Bock hätte, tatsächlich Daniel Bryan gegen Pete Dunne.
Ja.
Der super technische Wrestler Daniel Bryan, jetzt auch in die Jahre gekommen. Dann kommt der fiese Pete Dunne und sagt hier, ich bin der Neue, mach mal Platz, Opa.
Ja, also da auf die Frage kamen tatsächlich auch ein paar Antworten schon aus der Community selber. Der Matthias hat ja auch Finn Balor als Demon gegen Aleister Black. Ist natürlich auch eine coole Fehde, wenn man denn Finn Balor irgendwann mal vernünftig aufbauen würde. Und der Godfather hat übrigens vorgeschlagen, Keith Lee gegen John Cena.
Fände ich auch geil.
Ich glaube, das würde auch funktionieren.
Das würde echt gut funktionieren.
Ich hätte auch Bock auf Keith Lee gegen Joe.
Ja, Ich würde auch gerne Keith Lee noch mal gegen Walter auf einer großen Bühne sehen. Das gab es zwar schon mal, aber ich glaube, auch das würde noch mal richtig dazu gewinnen. Einfach, weil das auch Spaß macht.
Ich würde auch tatsächlich gerne Walter gegen John Cena sehen.
Ja. Da gibt es genug Paarungen auf jeden Fall, die auch Spaß machen können. Was ich lustig finde, hier hat keiner jetzt irgendwie die alten Knacker rausgekramt. Wollt ihr nicht nochmal die Ex gegen die Young Bucks sehen oder so?
Oh, hör auf. Nee, ich habe jetzt extra keine Rentner genannt. Also mein absolutes Dream-Match im Kopf, was nie passiert ist und ich heute auch nicht mehr sehen will, war eigentlich immer Shawn Michaels gegen The Rock.
Ja.
Ich wollte immer eine Punk-Stone-Cold-Feder sehen.
Aber das wollte ich am liebsten dann eben so 2004, 2005, whatever sehen. Und also bis Michaels dann endgültig oder fast endgültig retired ist. Aber nein, jetzt nicht mehr. Bitte nicht. Ihr Saudis, kauft das bitte nicht ein.
Ja, mal sehen, ne?
Obwohl, ihr müsst euch den Scheiß dann hier angucken, das ist mir egal.
Das ist richtig. Damit würde ich sagen, sind wir auch einfach durch hier mit der Ausgabe 202. Nächste Woche geht's weiter, da sprechen wir dann über Ronda Rousey und ihren Weg zu WWE und auch darüber, ja, welche Rolle sie einnimmt und ist sie jetzt wirklich overhyped oder vielleicht doch die wichtigste Wrestlerin aktuell. Darüber werden wir ein bisschen sprechen, dann mit Shaggy und mit David, glaube ich, war das. Wenn ich mich komplett täusche, den Podcast haben wir schon aufgenommen. Kai war es nicht, oder?
Nee, ich war nicht dabei.
Sehr gut. Dann waren es Shaggy und David. Dann spreche ich mit den beiden über Ronda Rousey. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, habe ich schon gesagt, Patreon und Steady, da einfach nach headlock.de suchen, dann findet ihr uns. Ja, Stichwort Patreon und Steady, da geht natürlich jetzt auch dieser Tage das Gastspiel, die zweite Ausgabe von Gastspiel Online mit Gregor Katsios von den Rocket Beans. Wir sprechen über seinen Besuch in Japan, über Wrestling, über Wrestlerbegegnungen, also ganz viel Kram, was wir da haben. Ansonsten haben wir da natürlich auch die Review zu SmackDown 1000, wir haben das Match of the Week, schaut da gerne rein und ansonsten schaut auf YouTube vorbei, abonniert uns da, unterstützt uns da, teilt uns da, da freuen wir uns sehr drüber. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Chris, danke Kai und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.